Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 20. September. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur und mir gegenüber sitzt mein Kollege
Lars. Hi.
Lars Wiechert, genau. Guten Tag, Lars. Wir haben ein actiongeladenes Rennwochenende hinter uns.
Wow, wenig Schlaf gehabt, zumal ich gestern auch wieder früh hier sein musste, aber war wirklich actiongeladen, hat richtig Spaß gemacht und für mich auch schon nochmal richtig Kribbeln reingebracht für die nächsten Wochen.
Absolut. Darüber wollen wir uns heute natürlich unterhalten. Wie rede es natürlich von der PTO-Tour, die US Open, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das war das Rennen des Wochenendes, auch wenn es noch ein paar weitere gab. Darüber sprechen wir gleich. Aber bevor wir damit loslegen, machen wir erstmal nochmal ein bisschen Werbung. Der Partner der heutigen Episode ist AG1. AG1, das kennt ihr schon, das sind 75 Inhaltsstoffe, die eure Nährstoffversorgung unterstützen, zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und. Das ist da alles drin. AG1, das ist ein Pulver, das bekommt ihr als Pulver und wie ihr das euch zunehmt, das ist im Prinzip ganz einfach. Ihr nehmt es, löst es in Wasser auf. Das erleichtert ungemein die Aufnahme im Körper. 250 Milliliter Wasser oder was auch immer ihr gerne mögt. Das ist ein berühmter Messlöffel oder eben ein sogenanntes Travel Pack, was man unterwegs mitnehmen kann. Das wird aufgelöst und zu sich genommen als Routine und dann ist die Sache erledigt. Ganz egal, ob ihr Profisportler oder Alltagsheld seid, ob ihr euch Paleo, Keto, Vegan ernährt, AG1 kann euch bei allen diesen Fällen in der Versorgung unterstützen. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat AG1 ein besonderes Angebot bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com/carbonlaktat bekommt ihr nicht nur die Shakerflasche dazu, sondern auch eine stabile Aufbewahrungsdose und 10 von den eben schon angesprochenen Travel Packs für unterwegs. Also athleticgreens.com/carbonlaktat. Den Link zu diesem Angebot und zu vielen Informationen über AG1 findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, Lars. Die PTO-Tour. Dazu kommen wir gleich. Darüber wollen wir reden. Es war ja insgesamt viel los dieses Wochenende. Aber lass uns nochmal, wenn wir beide hier zusammensitzen, muss ich die Gelegenheit nochmal nutzen, dass wir nochmal ein Wochenende oder sind schon zwei, nein, eine Woche zurückgehen und über dein Rennen in Almere sprechen. Du hast wie so viele Profis die Chance genutzt und bist nochmal in Almere auf der Mitteldistanz an den Start gegangen, bevor du dich, wie wir auch, aber du mit Fahrrad nach Hawaii begibst und ja, ich kann das vorwegnehmen, das lief gut. Wir haben dich als Sieger ins Ziel laufen sehen.
Ja, genau. So an den Zieleinlauf kann ich mich gar nicht mehr so stark erinnern, muss ich sagen. Leider, aber genau, wie viele andere habe ich da auch nochmal die Chance genutzt und ein bisschen Renngefühl zu bekommen, ein bisschen Routine. Dadurch, dass ich ja die Challenge Rot nicht mitmachen konnte, hatte ich da schon nochmal geguckt, dass ich da irgendwie ein Rennen reinkriege. Hat sich die Challenge Almere mit am besten angeboten, so vom Zeitlichen her, auch vom Gesamtaufwand hier aus Hamburg. Dann nach Amsterdam ist es ja zum Glück nicht so weit. Und ja, Bedingungen eher so wie letztes Jahr in Hamburg. Also ich bin im strömenden Regen am Donnerstag hingefahren, habe schon gedacht, oh Gott. Am Freitag konnte ich da so ein bisschen die Strecke besichtigen bei noch nassen Straßen und dann hat es aber am Abend angefangen richtig zu schütten. Schon beim Bike-Check-In eher geguckt, dass man da irgendwie das Fahrrad noch so halbwegs gesichert bekommt und am nächsten Morgen sah es nicht anders aus. Also kalt, auch wahrscheinlich nur so um die 14, 15 Grad, Regen und die Vorhersage für den ganzen Tag sah ähnlich aus. Und ich hatte glücklicherweise ein Hotel relativ dicht am Start, sodass ich da länger im Trocknen sein konnte, weil so die Unterstellmöglichkeiten waren dann doch für alle Athleten. Es waren ja an dem einen Tag Langdistanz und Mitteldistanz. Ja. waren da auch nicht so stark gegeben, dass sich da alle direkt unterstellen konnten. Von daher, ja, aber so vom Start weg bin ich echt gut reingekommen, hat mir gut gefallen, habe da nochmal auch so ein paar Sachen, ich meine so Neo, Fahrrad und alles. Gut, Neo ist jetzt für Hawaii nicht unbedingt interessant.
No. Nein.
Aber einfach auch nochmal so dieses Gefühl zu bekommen, in der Gruppe zu schwimmen, die Sachen zu testen. Und da ist mir dann schon direkt der erste Fehler unterlaufen, der mir im Gesamtrennen gar nicht so aufkam, sondern dann in dem Sinne mir eher so den Zieleinlauf so ein bisschen vermasselt habe. Und zwar habe ich mich so ein bisschen verrechnet, was so meine Verpflegung anging, beziehungsweise nicht was die Verpflegung angeht, sondern was so die Getränke, die Wasserzufuhr angeht. Da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Und zwar habe ich die ganze Zeit, weil ich das erste Mal jetzt mit einer Gelflasche hantiert habe, was ich sonst nie auf dem Rad gemacht habe. Sonst hatte ich das immer irgendwie so mit, in dem Sinne den Kohlenhydratpulver gemischen für die Getränke alles ausgerechnet, dass das passt. Und dadurch hatte ich natürlich dann auf der Radstrecke auch immer genügend Wasserverpflegung. Und diesmal habe ich gedacht, okay, mache ich das mal mit einer Gelflasche.
Ja.
Und habe dann natürlich so gerechnet, dass die Gelflasche dann in dem Sinne auch ein Liter Getränk ist.
Nope.
Das musste ich dann auch leider feststellen, weil so wie sich es dann herausgestellt hat, also Radfahren, echt eine nette Strecke, muss ich sagen. Man fährt da erst so über die Radwege vom See weg bis an den Deich. Wo man schon so ein bisschen aufpassen muss, auf jeden Fall enge Kurven, Straße oder diese Wege nicht zu weit. Beim Zubringer dann auch nochmal so ein paar Kopfsteinpflasterpassagen direkt am Anfang, lauter Flaschen liegen sehen. Also so der Standard, aber da ist noch alles am Rad geblieben und dann gut, und dann ging es 25 Kilometer nur geradeaus. Also es gab einen kleinen Schlenker.
Das ist übersichtlich.
Genau, übersichtlich. Am Tag zuvor war noch extremer Sturm auf der Strecke, sodass ich gedacht habe, dass man da dann schnell weg ist. Am Renntag war dann seitlicher Gegenwind, dann haben die 25 Kilometer ein bisschen länger gedauert. Aber genau, Radfahren hat gut funktioniert. Habe da meinen Rückstand vom Schwimmen aufholen können und irgendwie, ich glaube, 20, 25 Kilometer vorm Ziel war ich dann in der Position, dass ich da, glaube ich, den ersten der Age Group überholt habe. Und was ich dann selber nicht so gedacht hätte, aber irgendwie durch Simons Erzählungen vorher, wie er da die Leute immer aufgeholt hat von der deutschen Meisterschaft und was ich da auch von dem 73-Rennen aus Duisburg gesehen habe mit den starken Läufen, bin ich da schon mit richtig Respekt an die Laufstrecke rangegangen und habe nur gedacht so, oh Gott, wenn jetzt schnelle Läufer hinter mir sind, dann und habe da wirklich so richtig, richtig die Angst mit auf die Strecke genommen und bin die ersten beiden Runden wirklich sehr konstant gelaufen, so vielleicht ein bisschen schneller, als ich es vorher gewollt habe. Und in der dritten Runde, also es wurden nur drei Runden für uns gelaufen um den See, habe ich es dann gemerkt, da wurde es schon richtig schwer. Auf der Laufstrecke habe ich mich auch, sag ich mal, so verpflegt, wie ich es wollte, von Kohlenhydraten und mit dem Getränk. Hatte eine Flasche mitgenommen. Und da habe ich aber schon gemerkt, boah, es wird richtig, richtig hart. Und so fünf bis vier Kilometer vorm Ziel haben meine Füße gebrannt. Kann man sich nicht vorstellen. Also da habe ich schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Er wollte schon die Schuhe so ausziehen.
Okay, interessantes Phänomen. Das kann ich jetzt so auch noch nicht. Aber.
So körperlich, ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich extrem Durst habe. Es war bis dahin auch nie wirklich heiß, sondern es hat dann aufgehört zu regnen auf der Radstrecke, also durch den Wind ein bisschen abgetrocknet, hinten raus wieder leicht angefangen zu regnen. Aber nie so, dass da richtig heiß war, ich Durst hatte oder das Gefühl hatte, dass ich überhitze. Aber dann von den Füßen her habe ich gedacht, boah, meine Füße brennen gleich. Ich weiß nicht, ob du das von Maurice Greene kennst, wo er da als Erster über die 100 Meter rennt und dann ganz schnell seine Schuhe auszieht und so markenmäßig mit einem Feuerlöscher drauf fährt. So hatte ich ungefähr den Eindruck, dass ich da auch gleich mit einem Feuerlöscher draufhalten muss. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, bei Kilometer zwischen 3 und 4, dass mir wirklich so ein bisschen schummrig wurde, der Blick nicht mehr so ganz klar war. Und dann habe ich gedacht, okay, Hauptsache jetzt noch hier irgendwie ins Ziel bringen. Hab quasi noch so Erinnerung, dass ich da den Zielbanner irgendwie hochgehalten habe.
Ja, mehr oder weniger.
Genau. Dann habe ich mich da am Geländer abgestützt und dann ist wirklich nur noch so schemenhaft, wie mich da Helfer aufgepickt haben. Dann kam der Rollstuhl und ab dem Zeitpunkt weiß ich nicht, wie ich da in den medizinischen Bereich gebracht wurde.
Jetzt können wir drüber lachen. Aber
ja, jetzt kann man drüber lachen, genau, aber der Zeitpunkt war da echt nicht so. Dann hat sich halt herausgestellt, dass ich so eine Art Hitzschlag bekommen habe, so wie der Arzt gesagt hat. Körpertemperatur, ich hatte das mit dem Core-Sensor über das ganze Strecke gemessen. Hat auch angezeigt, dass die letzten 38 Minuten wirklich so schon im recht roten Bereich waren. Also das stimmt dann schon ziemlich überein mit dem, was die Ärzte da gemessen hatten. Aber halt direkt runtergekühlt, hab richtig gut in dem Sinne darauf reagiert. Das ist dann immer anscheinend, so wie er mir dann auch gesagt hat, immer so die Frage, ob man da gut drauf reagiert oder nicht. Und dadurch, dass der Körper direkt drauf reagiert hat und nicht da die Körpertemperatur auch sofort runtergegangen ist, ging es mir dementsprechend dann auch ganz gut. Und hatte dann den Tag danach oder den Tag dann noch in Almere verbracht, aber mit Ausruhen.
Rollstuhl.
Nee, zum Glück nicht. Also ich konnte dann so nach einer Stunde konnte ich den medizinischen Bereich dann wieder verlassen. Mit der Aussage, dass wenn ich irgendwie was merke, was merkwürdig ist, dass ich mich da auf jeden Fall nochmal vorstellen soll. Aber da weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass da ich etwas dehydriert war, dadurch, dass die Überhitzung kam und eben das körperlich eben nur über die Füße gemerkt habe und gar nicht über den Gesamtkörper.
Aber genau. Was war jetzt genau das? Du sagst dehydriert, also zu wenig Flüssigkeit, aber auch zu wenig Kohlenhydrate?
Oder? Nee, zu wenig Kohlenhydrate waren es nicht. Also okay. Die waren wirklich on point in dem Sinne, okay. Also auch nie so das Gefühl gehabt, dass ich da out of energy gehe. Da hatte ich beim Radfahren eher einen Ticken mehr in die Flasche gemacht und in dem Sinne halt den Rest wirklich nur mit 250 Milliliter Wasser aufgefüllt. Und dann hatte ich in dem Sinne beim Radfahren jetzt irgendwie 1,5 Milliliter oder 1500 Liter. Oder
1,5 Liter.
Oder 1500 Milliliter.
Wie man möchte, genau.
Genau. Wasser mit dran. Und das war in dem Sinne, dann habe ich wahrscheinlich da so ein kleines Defizit beim Radfahren bekommen. Und so das, was ich dann beim Laufen noch zu mir genommen habe, hat dann nicht ausgereicht. Und da weiß ich jetzt auf jeden Fall fürs nächste Mal die Flasche, die ich mit den Gels fülle, kann ich auf jeden Fall nicht als Volumen zum Trinken rechnen. War irgendwie ein Fehler, der mir da unterlaufen ist. Also von daher alles in allem gute Vorbelastung, nochmal gut testen können, Race-Feeling gehabt, gesehen, wo der Fehler liegt.
Yeah.
Und ich hoffe, dass ich da ganz gut was mit nach Hawaii nehme. Leider natürlich nicht die heißen Temperaturen, aber
kommen schon noch da.
Genau, die kommen schon noch, aber so ein bisschen Hitzerennen, Anpassung wäre da natürlich auch nochmal gut gewesen. In einer anderen Art und Weise, als die Hitzeanpassung da jetzt eventuell war.
Anpassung ist so eine
genau,
Sache.
Genau, Anpassung ist so eine Sache. Auf jeden Fall war ich im Hitzebereich, der da sonst zur Hitzeanpassung genommen wird. Auf jeden Fall so eine Zeit lang. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und was man sagen muss, dann hinten raus, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann aus dem Zelt raus war, und aus dem Bereich war auch herrliches Wetter, richtig gute Stimmung an der Strecke. Ist okay. Ja alles sehr komprimiert da. Und mit der ITU Long Distance World Championships, wo auch die Profis am Start waren, war das wirklich eine ordentliche Stimmung, gut zu verfolgen. Hat dann auch Spaß gemacht.
Die Erfahrung hast du gesagt, gerade das Stichwort. Dein wievielter Triathlon war das jetzt?
Das war der dritte.
Das war der dritte,
genau.
Ne?
Ja. Also ich habe jetzt Hamburg als erste Langdistanz, bleibt auch noch in dem Sinne meine einzige Langdistanz bis Hawaii und habe dann eben im Anfang Mai die 70.3 in Alcudia gehabt und jetzt die Challenge Almere, die Mitteldistanz. Ja.
Zwei Siege, drei Starts, zwei Siege.
Ja, genau.
Gute Bilanz.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja. Ja, stark. Ja, ja, wir sind gespannt. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie es ja dann auf Hawaii geht und sind da natürlich sehr, sehr gespannt auch. Ja. Wie viel es dann reicht?
Ja.
Bist du guter Dinge?
Für den Stand, für den ich jetzt so oder seitdem ich wieder trainiere, bin ich wirklich zufrieden, muss ich sagen. Natürlich, wenn ich so auf die Trainingszeiten der anderen gucke und dann meine Trainingszeit sehe, dann schlage ich immer so ein bisschen die Hände vor den Kopf oder schließe mir lieber meine Augen. Aber ich bin echt zufrieden, habe ganz großen Respekt vor der Wärme auf der Insel und wie ich damit umgehen kann. Aber auch jetzt eben durch mein Rennen und das Rennen jetzt, was da eben in Dallas über die Bühne gegangen ist, mit riesen Vorfreude und wirklich so mit Triathlon-Fieber aktuell richtig, richtig infiziert. Also wirklich so mega Bock auf die nächsten Rennen.
Ja. Das kann ich ganz genau so sagen. Ja, und jetzt, es ging nicht anders. Wir mussten dir natürlich noch ein bisschen was von deiner Regeneration klauen. Schlaf war nicht so viel, du hast es schon gesagt. Vor allen Dingen dann beim Männerrennen, was dann ja dann doch bis spät in die Nacht ging. Aber ja, lass uns über die US Open reden. Und lass uns ruhig mit den Frauen anfangen. Die haben ja das erste Rennen gemacht. Wie hast du es wahrgenommen?
Erstmal muss man ja sagen, dass ich noch Glück hatte, dass ich da meinen Account hatte für Eurosport 2. ich hatte zum letzten Rennen, ich weiß gar nicht, zu welchem Rennen das war, hatte ich da den Probe-Account gehabt und der ist wirklich dieses Wochenende ausgelaufen. Also es war so das letzte Rennen, das ich da noch mitgucken konnte. Das muss ich sagen, ist schon echt ein bisschen schade, dass da eben das Frauenrennen Eurosport 2 übertragen wurde, das Männerrennen eben im linearen TV.
Ja. Vor allen Dingen auch, weil es auch so ein bisschen ja so unterm Radar auf einmal, ne? Es hieß immer so, hier wird übertragen und dann ja kam irgendwann so, ja, aber da läuft aber was anderes.
Genau, so. Kam glaube ich irgendwie Motorsport, ja. 24-Stunden-Rennen. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, also richtig starkes Frauenfeld am Start. Wenn wir da mit dem Schwimmen anfangen, war schon so ein bisschen abzusehen, dass eben Lucy Charles Barclay nach der ITU war auch Long Distance, nee, Middle Distance, was ist die?
Long.
Auch Long Distance,
auch
ne?
wenn es so eine Zwischengeschichte ist.
Stimmt, das andere in Almere war auch European Championships.
Richtig.
So rum, genau, ja. Da war der Fehler. Jetzt habe ich mich gewundert, gibt es hier zwei Weltmeisterschaften von der ITU?
Ja, ITU ist ja nicht mehr World Triathlon, ja, heißt genau. Es ja, falls ihr euch wundert, das ist ein unaussprechliches Wort, World Triathlon, World Long Distance World Championships.
Genau,
oder so.
genau.
Ja.
Auf jeden Fall das zweite Rennen nach ihrer Verletzung, nachdem sie da in Chamorin eben über die Long Distance Weltmeisterin geworden ist, war schon ein bisschen abzusehen, dass sie da das Tempo vorne angehen wird. Und da fand ich echt interessant zu sehen. Also sie ist ja eigentlich ins Wasser gesprungen, Taylor Nipp, die Amerikanerin, die auch nach einer richtig langen Verletzung oder Pause wieder zurück im Renngeschehen ist, hat sich einmal so gefühlt mit Magneten an die Hüfte geheftet und so ging es dann über die zwei Runden. Ne? Und sie haben sich ja auch extrem schnell eigentlich da vom Feld distanziert. Fand ich auch ganz interessant zu sehen in dem See oder auch mit dem Start. Sind ja alle von dem Ponton gesprungen, wie weit gefächert es erstmal am Anfang war. Und auch beim Männerrennen waren dann so zwei, drei Athleten, die auf der rechten Seite gestartet sind, die doch länger da alleine geschwommen sind und sich dann eher so in den Pulk Richtung der ersten Boje eben orientiert.
Ja, denkt man gar nicht. Also eben so ich zumindest so bin da sehr unbedarft, was sowas angeht, so Taktik beim Schwimmen. Aber wie wichtig das dann eben doch ist in solchen Feldern, wo eben ja auch so viele überstarke Schwimmerinnen auch drin sind. Ne?
Ja, genau. Also das fand ich schon ganz interessant. Und wie man dann die beiden Runden wurden ja mit dem Australian Exit, also mit einem kurzen Landgang gemacht. Wo es wirklich, also fand ich, über so eine richtig steile Rampe rausging. Also es war jetzt nicht so, dass wie man es irgendwie aus Hamburg kennt, dass da irgendwie so die Athletinnen dann von den Helfern rausgezogen worden sind, sondern man musste echt so
Klettern.
Ja, genau, das war schon echt Klettern. Wobei im Frauenfeld war es schon so insgesamt so ein bisschen weiter auseinandergezogen, dass sich da, fand ich, keinen Stau gebildet hat, so wie es wirkte. Und dann halt schon direkt überraschend, das hat man ja bei Lucy Charles als erstes gesehen, dass sie im Landgang vom Schwimmen gleich mal eine Wasserflasche gegriffen hat, um sich die über dem Kopf zu machen. Also ja, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Aber.
Es war heiß, ja. Die haben sie auch im Nachhinein alle gesagt, irgendwie so, es wird immer kühlen, wo es irgendwie geht und auch mehrere Athleten. Wir können ja gleich mal so die Namen so mal durchgehen. Du hast ja den Rennverlauf groß aufgeschrieben, also da kann man es nochmal nachlesen, aber nochmal wirklich dann gucken, wer so die Bedingungen waren natürlich, haben fast alle gesagt, sagen wir mal so, ne? Ganz wenige, die gesagt haben, so komme ich mit klar, aber die meisten haben gesagt, wie heißt es dann immer so schön, tough day in the office, es war schon heiß, 35 Grad, so um den Dreh, 30, also irgendwas dazwischen.
Genau so.
Und halt eben die Wassertemperatur, ne?
Die Wassertemperatur war, glaube ich, auch schon so der Punkt, der viele Athleten in dem Sinne da richtig kochen lassen hat. Also Wassertemperatur irgendwie zwischen 27,5, 28 Grad, so wie es da gezeigt wurde, ist es dann auch keine Erfrischung. Und wenn man sich jetzt da ja vorstellt, so eine grobe halbe Stunde da am Anschlag zu schwimmen,
ja, das ist dann... Es ist dann auch die Mischung wahrscheinlich aus der Länge, ne? Weil es auch das Tempo dann ja nochmal ein anderes ist, ja.
Ja, genau. Und die beiden eben da, Taylor Nipp und Lucy Charles Barkley, haben sich da ziemlich schnell vom Feld abgesetzt. Und was ich aber interessant fand, war, dass die Abstände oder die Pace, die so in der ersten und zweiten Runde geschwommen wurde, ziemlich gleich war. Also da war kein großer Unterschied. Sind nach der ersten Runde mit einer knappen halben Sekunde vor, halben Minute Vorsprung aus dem Wasser und dann eben zum zweiten Ausstieg in die Wechselzone hatten sie da eine Minute Vorsprung. Also das war so, dass das Feld dahinter, auch wenn sie da groß in dem Sinne zusammenarbeiten konnten und das Feld so ein bisschen größer war als die beiden im Führungsduo, hat sich da nicht viel geändert. Und genau, die Gruppe dahinter war dann schon so ein bisschen größer, wo auch viele Favoritinnen mit drin waren, die auch da zu erwarten waren. Wer so ein bisschen Probleme hatte beim Schwimmen oder da auf jeden Fall ordentlich Rückstand kassiert hat, war Katerina Matthews und Bruce Ethel, die nicht wirklich den Kontakt halten konnten, beziehungsweise auch da ja abreißen lassen mussten, wahrscheinlich zu den Füßen, die sie eigentlich halten wollten.
Ja, das ist die große Frage. Aber lass uns doch einfach mal, also ich meine, klar, das Rennen ist ja rum jetzt. Lass uns mal überlegen, nochmal die Namen, die eine Rolle gespielt haben, nur um das nochmal zusammenzufassen. Taylor Nipp hat ein Feuerwerk abgebrannt auf der Radstrecke und es sah auch lange Zeit danach aus, dass sie das Ding nach Hause bringt. Es war am Ende nicht so.
Es war am Ende nicht so, aber wie die beim Radfahren, gut, man muss dazu sagen, Lucy Charles hatte am Anfang auch ein bisschen technische Probleme, da falscher Gang, Schaltung hat irgendwie...
Batterie, offensichtlich.
Ja, okay.
Also sie hat was gemutmaßt von vielleicht ein Overheated oder so, ich vermute ja einfach alle. Also das ist, sie hat dann tatsächlich vom Support eine neue Batterie bekommen und dann ging's wieder.
Ja, ja.
Boah, das sind so Sachen, da zieht's mir alles zusammen irgendwie, also...
Okay, Overheated könnte natürlich auch sein, ne?
Wenn ja, aber dann, eigentlich nicht. Die Dinger sind eigentlich in allen Bedingungen sind die getestet, tausendfach und das würde mich sehr überraschen, weil, also ich meine, es waren jetzt keine 50 Grad. Also das sollte eigentlich nicht passieren. Ich glaube, das ist einfach der Punkt.
Gut, aber wenn du dein Telefon in der Sonne liegen lässt, dann kommt da auch irgendwann das Ausrufezeichen, dass du es nicht mehr benutzen kannst.
Nee, naja, ganz so weit ist mit der Schaltung ja noch nicht. Und das ist sie ja nicht alleine. Es müsste dann ja anderen genauso gegangen sein.
Das stimmt.
Ich glaube eher, das hat mit nicht aufgeladen zu tun.
Ja, ja.
So, aber gut.
Aber wenn es die Batterie war, umso, hat gut funktioniert dann der Wechsel, dann ist ja auch besser den Tritt gekommen. Aber da habe ich gedacht, boah, die ist ja von hinten angekommen wie eine Rakete. Also da hat man ja diese Luftaufnahme von der Drohne oder dem Helikopter, das war ja wirklich, da habe ich gedacht, boah, die fliegt da dran vorbei. Und erst hat man gedacht, okay, die kommt vielleicht dann mit dem Windschatten, aber die hat ja wirklich da vorne alleine ihre Runden gedreht und hat da über die Gesamtdistanz dann 4 Minuten weggenommen. Das fand ich schon enorm.
Ja, Taylor Nipp muss man tatsächlich sagen, hat eigentlich genau da weitergemacht, wo sie aufgehört hat, irgendwie so letztendlich, nämlich so als, ja, ich glaube, das kann man so sagen, als eine der besten Athletinnen, die es auf der Mitteldistanz gibt. Also sie hat da wirklich ich meine, die ist auch erst 24, ne? Und ist da ja relativ unbedarft reingegangen am Anfang. Da haben wir auch schon oft hier drüber gesprochen, irgendwie, ne, mit dem Rennrad gefahren, weil aus Mangel einer vernünftigen Triathlon-Maschine und so weiter. Da ist, glaube ich, einfach noch echt auch noch viel Luft nach oben. Und wenn die dann wieder richtig fit ist, ist das auf jeden Fall eine Kandidatin, die viele fürchten sollten.
Auf jeden Fall. Also wo du sagst, mit dem Fahrrad, diesmal hatte sie ja eine Zeitfahrmaschine.
Ganz genau. Also das war, also aufgerüstet.
Genau. Ja. Nicht nur den Spirit-Style gefahren. Ja.
Der auch schnell sein kann, aber es geht halt immer noch schneller und noch besser.
Und auf dem Kurs hat sich's, glaube ich, auch angeboten. Ja. Also das war ja wirklich nur out and back in dem Sinne.
Praktisch keine Höhenmeter.
Keine Höhenmeter, zwei enge Kurven für den Richtungswechsel. Aber wenn du sagst, jetzt so mit den Athletinnen, genau, Taylor Knapp richtig, richtig stark Rad gefahren. Und dann fand ich, war eigentlich so der Zeitpunkt, wo man gedacht hat, okay, Lucy Charles lässt sich vielleicht ein bisschen zurückfallen oder holen. Oder das, ich habe so vielleicht gedacht, dass die Gruppe, die dahinter fährt, weil die war ja wirklich auch richtig stark besetzt mit Flora Duffy, Lisa Nordin, Holly Lawrence war noch mit dabei. Das war ja wirklich so eine Gruppe, die da komplett zusammengefahren ist. Und da habe ich gedacht, okay, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie die einholen.
Ja, also für mich auch Lucy Charles Barclay, muss ich ganz ehrlich sagen, besser als erwartet. Also ich war, also natürlich hat sie ja in Chamorin schon ihr erstes Ausrufezeichen gesetzt, aber ich habe so das Gefühl gehabt, so habe ich gedacht, so oh, auf der Distanz und mit dieser Dichte an auch wirklich richtig schnellen Leuten, und da denkt man natürlich an so Leute wie Taylor Knapp oder eben auch Ashley Gentle, zu der wir ja noch kommen, wo ich dann gedacht habe, so das könnte sein, dass das noch nicht für ganz vorne reicht. War jetzt auch der tatsächlich so, aber dann in der Summe finde ich höchsten Respekt davor, dass man eben nach so einer langen Pause sofort auch diese Renndynamik so annehmen kann und auch dann weiter im Spiel bleibt, wenn man sieht, okay, es reicht jetzt halt nicht ganz für ganz vorne, aber dann trotzdem eben weiter dabei bleiben kann. Und
sie ist ja immerhin auf dem Podest gelandet,
ja,
also das
ja,
muss man ja sagen. Also
ja, natürlich, aber ich meine, wir reden hier von der amtierenden 73-Weltmeisterin.
Das stimmt, aber wenn du dir jetzt anguckst, ich meine, sie ist die schnellste beim Schwimmen gewesen, auch wenn es jetzt 2 Sekunden waren oder so. Aber
das ist halt immer so gekauft sofort bei ihr, ne?
Genau,
aber klar, das
genau.
Muss natürlich auch geleistet werden.
Absolut, das ist gekauft, aber ja. Wenn du dir dann überlegst, dass sie eben hinter wirklich einer extrem auffahrenden Taylor Knapp die zweitschnellste Radzeit hat.
Das meinte ich ja gerade, ne? dass sie dann aber trotzdem da ja dann dabei bleibt.
Eben,
so, ne?
Eben.
Ja.
Also das fand ich auch. Also sie, also viele hätten sich vielleicht zurückfallen lassen oder so. Also diese Minute, die sie da beim Schwimmen hatte, hat sie in dem Sinne auch noch ein bisschen ausgebaut beim Radfahren. Komplett alleine zwischen Taylor Knapp und dem Feld, wo auch eine gute Dynamik drin war.
Ja, und auch Kuddelmuddel mit ihrer Flasche nicht reingekriegt. Und also deswegen, also ich meine das eher positiv. Ja. Also aus meiner Sicht, ich hätte gedacht, das wird eher so ein Testballon, und dann, wenn man irgendwo in den Top 10 landet, dann ist das schon gut und dann werten wir das aus, was das für Hawaii bedeutet. So, dass sie aber direkt so wieder eintauchen kann und da sofort wieder mit dabei ist, hätte ich persönlich nicht mit gerechnet.
Ja, das stimmt. Also ich fand auch, also wenn man sich das so anguckt, war das schon ein richtig scharfer Schuss und eigentlich so ein richtiger Fingerzeig Richtung Hawaii, was man da erwarten kann.
Ja, das ist die Frage. Sie hat ja gesagt, irgendwie so, Obacht, meine Saison hat gerade erst begonnen, ne? Das ist, geht weiter, und hat tatsächlich heute auch bekannt gegeben, so, ey, ich kann mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ich mache Hawaii. Das war ja, stand ja immer noch im Raum, Dallas sollte der Test sein, dahingehend, hält das alles, funktioniert das alles, gibt es irgendwelche Probleme, macht das Sinn, also aus gesundheitlicher Sicht, gar nicht so aus sportlicher, da haben wir gesagt, das ist halt eher erstmal zweitrangig, das muss man erstmal gucken, das kommt dann schon, aber erstmal gehen wir irgendein Risiko ein, ja oder nein, hat sie heute gesagt, ich bin dabei, ich bin am Start. Und finde ich persönlich für das Frauenrennen auf Hawaii extrem bereichernd, weil es natürlich diese Komponente dazu bringt, die wir öfter schon gesehen haben, und wo dann die Frage ist, wann kommt sie das erste Mal durch? Also am Anfang der Saison, ganz früh im Jahr, habe ich mich ja dazu hinreißen lassen. Ich habe gesagt, so als noch nicht klar war, dass sie für St. George ausfällt, wäre sie mein Pick gewesen für den WM-Titel. Ich bin mir nicht sicher, ob das gegen die starke Konkurrenz, die sie jetzt auch da erwartet, gegen eine unfassbar starke Daniela Rief, gegen die Deutschen mit Dora Philipp und Anne Haug, Und ob das nicht noch ein Tick zu früh kommt, aber ich finde es gut, dass sie sagt, egal, wir werden es rausfinden.
Also extreme Aufwertung für Hawaii, auch gerade weil durch ihre Rennstärke das gesamte Rennen ja einen anderen Verlauf bekommt, ja, auf Hawaii. Also es ist ja wieder davon auszugehen, dass sie eben schnell schwimmen wird, ja, wahrscheinlich als Erste aus dem Wasser kommt.
Genau, hat vielleicht noch ein oder zwei noch
im Schlepptau. Genau. Und dann wird sich wahrscheinlich schon da entscheiden, wie weit die Lücke ist, wie gut sie Rad fährt. Aber dadurch ist es schon einfach eine andere Renndynamik, weil eben Daniela Rief nicht irgendwie mit einem größeren Pack an der Spitze rauskommt, sondern Daniela Rief wird auf der Radstrecke auf jeden Fall erstmal die sein, die jagen wird. Und ja, das schon ein bisschen deutlicher. Also finde ich auch richtig gut, dass sie da gesundheitlich wieder so weit aufgestellt ist, dass sie da Hawaii den Versuch gibt.
Ja, ja, und vor allen Dingen auch, dass sie sich dann eben so stellt und auch, sie hat es jetzt auch nochmal gesagt, finde ich auch spannend, dass sie gesagt hat, sie freut sich auch darüber, dass Daniela Rief in Topform kommt, weil sie, das würde ihr nicht gefallen, quasi auf Hawaii zu gewinnen gegen eine Daniela Rief, die nicht in Form ist. So, deswegen, da habe ich auch gedacht, so, ja, das ist Selbstbewusstsein.
Ja, das stimmt.
Sie muss das Ding jetzt irgendwann in den nächsten Jahren muss sie das rocken. Das ist ihre Sicht der Dinge. Ne? Sie sagt, das ist jetzt ihre Aufgabe.
Ja. Ich meine, sie ist ja die letzten Male auf Hawaii auch immer gut durchgekommen. Also es ist ja dann wirklich nur eine Frage, ob sie da die letzten Kilometer irgendwie zusammenhält, so ungefähr.
Ja, das ist in der Tat die Frage. Aber ihre Radleistung hier, wir haben es ja gesagt, zweitbeste Radzeit ist natürlich trotzdem, ist ja schon ein Fingerzeig dahin, dass das offensichtlich gut funktioniert hat. Ja.
Wenn man dann eben, wie du sagst, noch sieht, da Batterieprobleme, Verpflegungsprobleme ohne Ende, ja, Flasche rausgefallen, zwischen den Armen gehalten, weil es nicht in den Flaschenhalter reinging. Also ja, da muss man auch schon einiges sehen, dass das schon nicht so gut war. Und was ich dann eher auch noch überraschend fand im Verlauf des Renngeschehens, so was die Taktik anging, dass Ashley Gentle ist ja eigentlich in der größeren zweiten Gruppe mit aus dem Wasser gekommen oder in der großen ersten Gruppe, wenn man das Führungsduo jetzt wegnimmt, war sie so direkt mit in der Verfolgungsgruppe, dass sie da, und das hatte ich so ein bisschen vermutet oder sah auch so aus, als ob sie da die Radgruppe, die eben die Verfolgung aufnimmt, Lisa Nordin und Holly Lawrence, Flora Duffy, dass sie da abreißen lassen musste. Also so fand ich, sah es aus. Also so. Es ist erst so, ja, eine Lücke aufgegangen und dann irgendwann hielt die Lücke, aber da war. Ja.
Da hat sie sich auch zu geäußert. Im Nachhinein hat sie gesagt, da war sie in einer ganz, ganz schlechten Position. Sie war quasi am Ende, als diese Lücke aufging und die Gruppe sich getrennt haben, war sie in der schlechtmöglichsten Position. Und es lief gar nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Also war dann wirklich so, das stelle ich mir auch echt fies vor, wenn du sagst irgendwie so, oh, ich habe jetzt eigentlich den Moment verpasst, vielleicht auch kurz das nicht gesehen. Und dann musst du ja eben diese Entscheidung treffen, ne? Gehe ich jetzt an die Spitze? Das heißt, muss ich jetzt an allen anderen vorbei? Schaffe ich es dann überhaupt noch weiter vorne ranzufahren? Und. Schwierige taktische Entscheidung für sie, mit der sie auch nicht glücklich war, auf jeden Fall, ja.
Ja, mit der war sie definitiv nicht glücklich. Das glaube ich auch. Aber da fand ich halt auch dann, sie war ja, glaube ich, mit zwei, drei anderen noch dann auf der Radstrecke unterwegs. Also es hatte sich ja dann so die zweite Gruppe in dem Sinne gebildet und die haben den Abstand aber ziemlich konstant gelassen. Also beim Radfahren war es eigentlich nur so, Taylor Nipp, Runde um Runde Zeit gut gemacht, immer größerer Vorsprung. Und dahinter ist eigentlich alles relativ gleich geblieben, was so die Abstände dann anging, obwohl so ein bisschen in Gruppen gefahren wurde. Auch da, wenn man nochmal den Schwenk zum ersten Halt der PTO-Tour nach zu den Canadian Open nach Edmonton geht, wo man doch einige Frauen gesehen hat, die sehr eng zusammengefahren sind, muss man sagen, war hier erstmal so, was man im Fernsehbild gesehen hat, eine sehr faire Fahrweise. Ja. Also es hat sich nur Richtung der Kurven ein bisschen enger zusammengeschoben, aber danach ging die Lücke immer wieder auf. Fand ich jetzt.
Ja, das ist auch tatsächlich bei diesem Kurs dann auch wirklich schwierig, ne? Man hat es dann immer gesehen bei den Kurvenanfahrten, wenn der Moment, wo man aus der Aero-Position rauskommt, da schiebt sich das halt auch zusammen. Es ist auch wirklich schwer, da den Abstand zu halten. Und ich glaube auch tatsächlich, dann, wenn es drauf ankommt, wenn es dann wieder rausgeht, dann darf man natürlich nicht dranbleiben, dann darf man nicht ans Hinterrad sprinten und ranspringen. So, ne? Da muss man wieder, wenn es in Aero-Position geht, auch wirklich, ja, dann wieder den Platz lassen und dann ist es, denke ich, auch okay.
Ja, fand ich ja auch. Also es war gut gefahren. Jo, und dann ging es auf die Laufstrecke.
Ja.
also das war, fand ich, auch echt eine schöne Sache und da fand ich, hat auch so die Übertragung ein bisschen mehr Spannung dann für den Zuschauer gesorgt. Also einmal Radrunde war natürlich, wenn man nebenher noch den Ticker laufen lassen hatte, extrem viele Zwischenzeiten, so dass man da nochmal mehr gesehen hat. Aber auch im Verhältnis zum Rennen in Edmonton wurde da so ein bisschen mehr Zeiten mit eingespielt, welche Geschwindigkeiten aktuell sind. So war da auf jeden Fall nochmal besser zu sehen. Ja. Wenn auch nicht alle Athletinnen immer irgendwie im Bild waren, hatte man so einen groben Überblick, wer eventuell wie schnell ist, gerade vorne in den Verfolgerinnen.
Ja. Ich fand's auch, also ich fand's auch ein bisschen ansprechender, so also auch von der Umgebung. Wir haben es zum Vorschau gesagt, an diesem Kanal wäre ich gerne mal gelaufen. Irgendwie so, das fand ich sehr, sehr cool. Irgendwie so gute Laufstrecke, so zum, kann ich mir gut vorstellen, dass das so die tägliche Runde wäre immer am Wasser. Und ich fand auch so jetzt mit der Kamerafahrt auf dem Wasser und so weiter. Das fand ich schon alles ziemlich cool. Ja, und das Sportliche, was sie eingefangen haben, wurde dann auch sehr, sehr spektakulär.
Das wurde spektakulär. Also einmal schon, ich meine, vorne Taylor Nipp direkt raus, Charles Barkley hinterher, wo es dann schon, fand ich, direkt spannend wurde oder wo schon richtig Action drin war, war dann eben in der Verfolgerinnengruppe. Da hat ja Flora Duffy wirklich erstmal direkt die Schuhe geschnürt und die Hufe gegeben, so ungefähr, wo man gedacht hat, okay, das ist so diejenige, die da jetzt die Aufholjagd startet und richtig nach vorne geht. Und dann war eigentlich, glaube ich, so grob der nächste Schnitt, wie Ashley Gentle eigentlich so an Flora Duffy rangerannt ist. Und da muss ich sagen, ich meine, die haben ja beide wirklich einen schönen Laufstil. Also das ist wirklich, finde ich, richtig ästhetisch mit anzusehen. Aber wenn man dann schon gesehen hat, wie Flora Duffy dann so mit dem Kopf hin und her ist und der Blick ging immer hoch und runter und von hinten kam eine Ashley Gentle wirklich im akkuraten Laufstil an, hat man schon gesehen, okay, Flora Duffy wird hier heute auf jeden Fall nicht so diejenige sein, die noch mehr Zeit gut macht. Und dann ging es eigentlich nur darum, wie weit kann Ashley Gentle nach vorne laufen? Also das war ja...
Genau, und wie viel kann sie quasi diesen Bedingungen trotzen und da dranbleiben und weiter an sich glauben auch? Ich glaube, sie hat sich auch im Nachhinein so geäußert, dass sie das einfach abgestellt hat, so diese Gedanke eigentlich, so kann ich das noch schaffen? Eigentlich nicht, aber ich mache jetzt einfach mal so weiter und gucke, für was es dann reicht, so, ne?
Ja.
Und das ist halt wirklich, das hat sie ja schon einige Male gezeigt und das ist was, ist eine Qualität, die sie einfach so unfassbar stark macht. So, das ist, sie ist halt eine Athletin, die keine Schwächen hat und verdammt viele Stärken.
Das stimmt. Und wenn du dir jetzt anguckst, ich meine, die ist ja beim Collins Cup, wenn man da einmal, das war ja in dem Sinne so der zweite Halt dieser PTO-Tour, da ist sie ja gegen Daniela Rief gestartet. Und das ist so diese einzige Rennen in dem Sinne auf der Strecke, auf der Länge, wo sie verloren hat. Also Daniela Rief ist so die Athletin, die da so ein bisschen Paroli bieten konnte. Und wenn man sich da auch so die Zeiten anguckt, ist sie ziemlich, oder nicht, also wenn man nicht die Zeiten vergleicht, aber so diesen Gesamtrennverlauf, war das schon sehr ähnlich, auch wenn der Abstand natürlich jetzt, dadurch, dass Taylor Nipp beim Fahrradfahren ja fast 6 Minuten schneller war, ein ganz anderer war.
Ja.
Also das war, aber mit der starken Laufleistung, da muss man einfach von ausgehen, dass wenn alles zusammenpasst, dass Ashley Gentle da halt wirklich richtig, richtig stark läuft und auf jeden Fall Plätze gut machen kann, was er auch hier gezeigt hat. Aber es sah ja trotzdem eine lange Zeit danach aus, als ob Taylor Nipp es halten könnte.
Ja, ja.
Also die war ja schon auch, wenn sie langsamer unterwegs war, was so eingeblendet wurde, war es trotzdem so, okay, die schafft es, die schafft es, kann es halten. Und dann war ja dieser Moment, und das fand ich so ein bisschen schade, dass es ja auch dann eher nochmal so im Nachgang zu sehen war, dass sie dann da anfangen musste zu laufen. Also da war...
zu gehen, ja.
Genau, zu gehen. Also das war ja wirklich so, wo man gedacht hat, okay, die muss jetzt einmal richtig tief durchatmen, hat mit der Hitze zu kämpfen, verpflegungsmäßig. Und da war es ja dann auch so, dass sie geguckt hat, okay, Uhrenblick, wie lange laufe ich hier oder wie lange gehe ich, wie erhole ich mich? Da hatte sie schon richtig Mühe. Also das hat man schon gesehen.
Ja, das ist es ist dann natürlich auch, wenn du dann das Pech hast, dass da hinter dir in so einem vollgepackten Feld kommen dann eben auch die Athletinnen, die das dann auch ausnutzen können, ne? Wo die einfach selber so schnell unterwegs sind oder eben schneller, dass es dann halt am Ende nicht mehr reicht.
Ja. Ja, also jetzt aus Amerika kann ich ihre Gedanken komplett nachvollziehen. So dieser Druck, von hinten kommen schnellere Athletinnen an und ich muss hier das irgendwie nach Hause bringen.
Ja.
Aber wenn man es jetzt so im Gesamtlauf sieht, natürlich, sie musste da, Taylor Knipp hatte jetzt die 11. schnellste Laufzeit. Wenn man das jetzt dann noch so betrachtet, ist es natürlich keine extrem schlechte Laufzeit gewesen. Also weil eben
nee, aber man sieht ja, zu was sie fähig wäre, wenn sie dann mal wieder im Tritt ist, sag ich mal.
Ja.
Und diese Rennen, also das wird schon auch hinsichtlich der 73-WM wird das super spannend.
Also sehr spannend,
ja.
Muss man wirklich sagen, weil ich meine, sie hatte jetzt nur die 11 schnellste Laufzeit, aber die ersten beiden, eben Ashley Gentle mit der schnellsten Laufzeit und auch schon Tamara Jewett aus Kanada mit der zweitschnellsten Laufzeit, die auch sehr bekannt ist für richtig schnellen Läufe, fallen da so ein bisschen raus und sonst ist ja wirklich eine Vielzahl von Athletinnen, die so zwischen einer Stunde 11 und einer Stunde 13 unterwegs sind, da häuft es sich ja schon, deshalb sah es jetzt halt im Verhältnis zu Ashley Gentle schon nicht so schnell aus.
Eine Stunde 4,59.
Genau, das ist halt schon ein Riesenunterschied.
Brutal. Ashley Gentle muss man tatsächlich nochmal, ich glaube, dass tatsächlich sie, ich habe gesehen, sie ist wieder in Australien, sie ist im Flieger oder ist schon mittlerweile gelandet, die hat fast ein halbes Jahr aus dem Koffer gelebt. Die war tatsächlich seit dem Clash Miami, das war im März, war die auf Reise durch USA, Europa, oft getrennt von ihrem Verlobten, von Josh Amberger, der auch Probleme, die wollten eigentlich viel zusammen machen, ging dann nicht wegen Passproblemen und so weiter. Und die war jetzt die ganze Zeit unterwegs und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, beim Clash Miami haben wir darüber gesprochen, da hat sie ein Interview gegeben am Anfang und hat gesagt, so die Ziele, denn wenn man sich das überlegt, wo sie herkommt, 2021 hat sie ein DNF bei den Olympischen Spielen stehen. Und that's it. So, ne? Keine Siege. Die hat sie alle vorher auf der Kurzdistanz und so weiter. Ist alles schon älter, ist alles von vor Covid. Und sie hat am Anfang des Jahres vor dem Clash Miami gesagt, ich möchte das probieren. Ich möchte mich so auf der Mitteldistanz, das soll jetzt mein neues Ziel sein. Da möchte ich gucken, ob ich da hinkomme. Und ich hoffe, dass ich mich irgendwie qualifizieren kann für diese PTO-Rennen. Das war so ihr Ziel am Horizont. Aber sie hatte keine Ergebnisse, die sie einbringen konnte und musste in dem Sinne erstmal noch auf eine Wildcard hoffen oder eben auf gute Ergebnisse auf dem Weg dahin. Und was ihr da gelungen ist, das muss wahrscheinlich bei ihr jetzt auch erstmal nochmal sacken. Ich meine, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Aber
gut, seit dem Clash Miami ging es ja eigentlich nur aufwärts. Also Clash Miami gewonnen,
ja.
Dann 73 California vierte, dann bei The Championships.
Das waren so die einzigen Rennen, wo es so ein bisschen gehakt hat. Vierte und fünfte. Ihr merkt schon, das sind schon so die schlechten Ergebnisse, über die wir reden. Ne?
Und dann Elsinore Platz 2, Andorra Platz 1, Canadian Open 1, Collins Cup eben, ja. Wie erwähnt, hinter Daniela
Ries. Fantastische Rief. Leistung trotzdem, ja.
Zweite.
Mit die schnellste, ja.
Und jetzt eben bei den US Open auch schon wieder gewonnen.
Ja.
Also das ist...
Ist 31 im besten Alter. Da kann, glaube ich, noch richtig viel kommen. Und ich glaube, sie fühlt sich da jetzt auch gerade so richtig wohl. Und ich glaube, ja, von dem Koffer, aus dem sie gelebt hat, da musste, glaube ich, eine ganze Menge rausräumen. Denn der ist voll mit Dollarscheinen jetzt, wenn es wieder zurückgeht.
Ja, absolut.
Unfassbar, was sie abgeräumt hat.
Ja, ja. Aber ja, auch für... Insgesamt, so wenn man so das Preisgeld anguckt, glaube ich, haben da einige Athletinnen oder auch bei den Athleten schon so einen gewissen Ansporn gehabt, eben nicht das Did Not Finish drauf zu haben. Und ja. Das war ja eben in ja, Dell ist da schon teilweise sehr nah aufgrund der äußeren Gegebenheiten, aber Lisa Nordeen hat ja auch erzählt, wie der Zusammenhalt da der einzelnen Athletinnen auf der Strecke ist, dass sie da auch angefeuert wurde, Holly Lawrence ihr da irgendwie so den Klaps gegeben hat beim Rennen, dass sie da auf jeden Fall durchziehen soll und dranbleiben soll, dass sie da das Rennen auf jeden Fall bis ins Ziel bringen.
Haben ganz, ganz viele kommentiert, dass so diese Kameradschaft untereinander und so sehr, 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 sehr gut ist. Im Nachhinein auch noch, ich fand diese Szenen, die man auf Instagram sehen konnte, sehr witzig, dass sie alle danach ja dann bei der Dopingprobe gesessen haben, bis runter zu Platz 10. Und alle haben irgendwie in der Story alle ihren Pipi-Becher in die Dings gehalten, in die Kamera, wo so, ja, so ein paar spärliche Tropfen drinne waren. Und der musste halt aber noch, da musste noch einiges rein, aber da ging nichts. Die waren alle so dehydriert, dass da echt war für ein paar Stunden erstmal sitzen angesagt.
Oh, das ist auch
trinken.
Das Allerschlimmste. Ich kenne das
Erzähl
auch.
Erzähl uns mal aus deiner Erfahrung, wollte ich gerade sagen.
Das ist das Allerschlimmste. Ich meine, ich kenne den, also natürlich nicht nach so einem langen Rennen, aber ich kenne es auch auf so einer, dann auf der Weltmeisterschaft hatte ich es auch richtig extrem. Ich meine, ich musste dann auch immer meine 70 Kilo bringen, war so ein bisschen dehydriert, da musste natürlich da auch so etwas aufpassen, dass ich da nicht zu viel trinke, dass ich dann zur Waage nicht zu schwer bin. Und dann nach der Waage konnte man natürlich was trinken, so im Zeitrahmen von grob 2 Stunden, bis dann das Rennen war. Und da war es dann auch so, ich meine, dann ist noch so die Aufregung dabei, dann war die Siegerehrung dabei. Und dann denkt man so, oh, jetzt endlich einmal fallen lassen. Und dann kommt der Mann oder die Dame von der Dopingkontrolle, winkt einen da raus. Und dann sitzt du da noch in deinen Rennklamotten und willst eigentlich alles andere machen und pinkeln geht überhaupt nicht und dann zieht sich das wirklich. Also trinken, 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 hoffen, dass es dann irgendwann geht und der Körper nicht, also diese ganze Flüssigkeit wie so ein Schwamm
alles aufsaugen.
Genau, also das ist, kann dann schon ganz schön lange dauern.
Ja. Ja, das, aber die haben sich da einen Spaß draus gemacht. Ich glaube, am Ende war es dann, weil es allen so ging, war das nicht ganz so einsam.
Ja.
Lass uns noch mal einmal kurz einen Namen, den ich noch diskutieren möchte. Bin ich gespannt, was du darüber denkst. Das ist Katrina Matthews. Wir haben uns ja im Vorfeld auch so ein bisschen gefragt, mit was für Zielen reist sie da jetzt hin, mit was für Gefühlen reist sie da jetzt hin. Und ja, ich stelle mir tatsächlich so die Frage, mit was für Gefühlen reist sie da jetzt ab. Also, wenn man auf ihren Instagram-Account guckt und wie sie sich da geäußert hat, da hat sie gesagt, sie ist super glücklich mit ihrem Lauf. Das gibt ihr sehr viel Selbstvertrauen für Kona und Probleme aus dem Collins Cup, die sie da hatte, wo sie nach dem Radfahren Krämpfe gekriegt hat, teite Oberschenkel und so weiter und auch da nicht so richtig hat gedacht, was ist das jetzt? Bleibt das jetzt? Habe ich jetzt Probleme? Kriege ich das jetzt öfter? Das ist alles ausgeräumt. Das klingt alles sehr, sehr positiv. Ich frage mich halt, ob das nicht alles auch so ein bisschen Pfeifen im Walde ist. Ich lasse mich gern Lügen strafen von ihr und dass sie auf Hawaii mega durchstartet und dass alles nach ihrer Zufriedenheit läuft. Auch ihr Coach äußert sich durchaus positiv, viele Learnings und aber auch gut und wir werden eine gute Katrina Matthews sehen auf Hawaii. Es ist nur so ein Bauchgefühl. Ich habe so das Gefühl, es ist alles ein bisschen viel für sie dieses Jahr, was sie so schon geleistet hat und was jetzt aber noch vor ihr steht.
Also mit der Weltmeisterschaft und dem Sub-8-Projekt, wo sie ja auch noch mitgemacht hat, hat sie da natürlich 2 Riesenrennen abgeliefert, auch einmal körperlicherseits und auch mental. Also wenn man sich das Rennen eben auch beim Sub-8-Projekt angeguckt hat, das ist nicht einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt und dann alles gut, sondern danach wird auf jeden Fall auch kopfmäßig ein richtig Durchatmen erstmal da gewesen sein, würde ich sagen. Ich kann mir schon gut vorstellen und das glaube ich auch, dass sie da wieder einen guten Rhythmus dann gefunden hat, ins Training zu finden. Die Frage ist immer, ob man zu solchen Kraftleistungen dann auch mehrfach im Jahr in der Lage ist. Und das hat sie halt einmal schon in St. George gezeigt, dann eben am Lausitzring.
Ja, und hat jetzt ja auch in Swansea noch gewonnen. Deswegen, also wie gesagt, ich lasse mich gerne von ihr Lügen strafen und das sagen, das ist alles Quatsch, was du erzählt hast. Das wird alles gut und ich will da auch gar nicht unken. Aber das ist so mein Bauchgefühl, dass da andere
Andere könnten mal ausgeruhter auf jeden Fall genau. da sein. Also das kann
und dass ihr das Schwierigkeiten machen könnt.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Wenn man jetzt ihre Gesamtleistung so sieht, Schwimmen, ja, schon erwarten, nicht ganz vorne dabei. Ich glaube, da hat sie sich schon auch ein bisschen mehr erhofft, dass es einen kleinen Ticken weiter geht. Radfahren hätte ich ehrlich gesagt, dass sie da gedacht, dass sie da ein bisschen stärker ist. Also das ist jetzt nicht so, also normalerweise ist Radfahren ja auch schon ihre Stärke.
Vor allem kann er, ja.
Hätte ich jetzt gedacht, dass sie da so ein bisschen ja weiter vorne ist oder noch stärker fährt. Wobei ich auch denke, dass es so ein bisschen den Bedingungen da geschuldet war, wenn man sich eben auch alle Instagram-Kommentare ja. so von den anderen Athleten und Athletinnen durchliest, hatten ja viele Probleme auf der Radstrecke, da irgendwie annähernd an ihre Werte zu kommen. Hat sie sich jetzt nicht so hundertprozentig geäußert, aber da könnte ich mir da auch schon vorstellen, dass es so in die Richtung geht. Und dann, ja, Lauf. Starke Leistung.
Absolut, der genau. ist da, der Lauf, deswegen. Also genau. das, ja.
Also ich glaube, körperlich wird sie da gut dastehen. Hängt so ein bisschen davon ab, wie der Rennverlauf ist, dass sie da beim Schwimmen gut ist. Und dann eben, wie du sagst, wie der Rummel eben da vor Ort für sie ist, wie weit sie sich da rausnehmen kann, ob das so ein bisschen eine Spur belegt, weil sie ist jetzt nicht mehr so der No-Name wie in St. George, ja. sondern wird da auf jeden Fall mediales Interesse bekommen. Und dann ist eben die Frage, wie schafft sie es im Rennen wirklich umzusetzen? Und da könnte ich mir schon vorstellen, so wie du sagst, dass sie da auch so ein bisschen Probleme haben könnte. Aber vielleicht hat sie da so ein gut aufgestelltes Umfeld mit ihrem Trainer.
Ich wollte gerade sagen, Mann. Ich kriege bestimmt schwer Mecker von Björn. Vielleicht grinst er auch und sagt, wenn du wüsstest, was wir in den Tagen davor hier im Training gemacht haben ja. und was wir jetzt noch machen und alles so. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, die ich mir da gestellt habe, weil das ist ja, man hat ja da diese beiden Vergleichspunkte. Patrick Lange hat sich gegen Dallas entschieden, Katrina Matthews hat sich dafür entschieden, weil, und das hat Björn auch so geäußert, der eine noch nicht so weit ist und die andere das jetzt machen. Wollte, sollte, das ist Interpretation jetzt von mir, das hat er nicht gesagt. Aber da frage ich mich tatsächlich, mit welchem Ziel ist sie dahin gereist? Und klar, sie nimmt jetzt auch noch Geld mit, aber wahrscheinlich auch nicht so viel, wie sie, ich weiß es nicht, keine Ahnung, sie ist immer noch Top Ten, ich will das genau. überhaupt gar nicht schlecht finden. Aber das ist nur daraus geschuldet, dass ich so viel von ihr halte und so viel von ihr erwarte, von ihrer sportlichen Leistung. Dass ja, ich wie sehr gespannt bin. Aber wie gesagt, man, sie soll mir das Maul stopfen am Ende und soll auch Hawaii zeigen, dass das alles Quatsch ist, was ich hier Bauchgefühl habe. Und das braucht sie auch nicht zu interessieren, was ich für ein Bauchgefühl habe mit der Sache.
Letztendlich ist es so ein bisschen wie Thorsten Radder auch gesagt hat. Also die Athletinnen und Athleten, die da starten, haben schon alles beisammen, können es noch mitnehmen, müssen kein Paniktraining machen oder nicht noch irgendwelche kleinen Schäfchen hüten, damit alles zusammenkommt. Deswegen denke ich, die ist absolut auf dem richtigen Weg. Im Training läuft alles gut und dann ja. wird sie uns auf Hawaii, trotz der unkenden Geräusche, die wir hier vielleicht haben, wird sie uns zeigen, dass sie da ähnlich wie in St. George und beim Sub-8-Projekt richtig gut an der Startlinie steht und da das Rennen mitbestimmt. Ja.
Aber eine Sache, die man auch nicht von der Hand weisen kann, das ist, hat Braden Curry gesagt, der auf Hawaii schon ist und da seine Trainingswoche um Trainingswoche abspult und fast schon so gut das für ihn läuft, da sagt er, dass er sich schon fast Gedanken darüber macht, ob er vielleicht fast zu wenig trainiert hat, weil das alles so smooth da wegläuft. Er hat gesagt, er hat jetzt noch schön, er weiß genau die Tage, die er noch machen muss, jetzt da vor Ort. Anpassung, passiert alles perfekt und er sitzt heute, nachdem er einen fantastischen Trainingstag hat und guckt sich Dallas an und guckt sich das an, wie die da kämpfen müssen und in dem Wissen, dass sie sich davon auch wieder erholen müssen, von dem, was die sich da angetan haben.
Oder, ja. Also wenn wir dann direkt zum Männerrennen mal ja. rüberschwenken, das ist ja eine gute Überleitung, gibt es auf jeden Fall ein paar Athleten, die auf Hawaii starten und sich von dem Rennen auf jeden Fall erholen müssen.
Ja.
Also.
Das ist wirklich auch eine Frage.
Ja.
Inwiefern das eingeplant ist, dann ist ja alles cool. So, ne, wenn du sagst, irgendwie so, das gehört, das ist jetzt im Teil meines Aufbaus. Wir sind im Plan. Oder nimmt dich das vielleicht ein paar Tage mit.
Ja, genau. Also ich meine, so die vorderen, wenn man sich da anguckt, da lief ja alles ganz ordentlich. Aber jetzt zum Beispiel ein, den man da direkt rauspicken kann, ist Lionel Sanders, glaube ich.
Genau, dort. Lass uns mit Lionel Sanders anfangen und dann würde ich sagen, gehen wir von oben nach unten die Namen, die sie dann letztendlich auf dem Podium standen und danach noch kommen. Aber Lionel Sanders ist sicher der Erste, wo man sagt, ja, Griff ins Klo.
Ja, also... Genau, Schwimmen, ja, lief nicht so oder ist ähnlich, wie es zu erwarten war, nicht vorne an der Spitze mit dabei, eher hinten dran. Radfahren oder der Wechsel aufs Rad war dann auch klar, okay, wird sich da komplett von hinten nach vorne arbeiten müssen und richtig ja, durchs Feld pflügen. Da war er schon die erste Überraschung, fand ich persönlich, dass er da sich dann von Sam Long hat überholen lassen und dann da nicht mitgegangen ist. Das fand ich so, ja.
Bezeichnend, kann man fast sagen, ja.
Ja, also man muss sagen, Lionel Sanders ist immer noch die viertschnellste Zeit gefahren. Aber ja. Das fand ich dann schon so ein bisschen bezeichnend, weil ich glaube, wenn er da den Sprung geschafft hätte, das waren ja dann Long und Ditlev, die da komplett einmal durchs Feld gepflügt sind und beim Radfahren das Zepter in der Hand hatten. Vielleicht hat er sich damit auch keinen Gefallen getan, dass er dann da nicht versucht hat, einmal noch ein bisschen dran zu bleiben.
Ja, aber er war auf. Ja. Also das ist, glaube ich, das meine ich vorhin mit bezeichnend und das sieht man dann ja auch letztendlich an seiner Laufleistung, 25. Letztendlich da beim Laufen, insgesamt ist er dann 21. geworden.
Da wurde durchgereicht.
Das also ist ja nicht das, das weiß, das hatte man ja auch gesehen, also das ist ja nicht das, was er kann, ja. Wofür er da antritt. Und das hat tatsächlich bei ihm dazu geführt, das hat er jetzt gepostet, dass er ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, den Stecker für Hawaii zu ziehen, weil er gesagt hat, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber sein Coach und der Sieger des Tages, mit dem er jetzt ja quasi sein Buddy, sein Trainingsbuddy ist, Colin Chartier, haben ihm gut zugeredet und gesagt so, hack das mal ab jetzt, wir kommen wieder in die Spur.
Ja, aber der hatte halt auch mit der Hitze zu kämpfen, hat auch so einen Hitzschlag bekommen in die Richtung, hat es dann durchgezogen, vielleicht wäre es schlauer gewesen, in Hinblick auf Hawaii den Stecker zu ziehen, hat sich dann in dem Sinne auch auf der Ziellinie noch von Rudy von Berg abkochen lassen und noch so den Cut zur schlechteren Siegprämie bekommen. Da auch hat sich noch, ja. Rudy von Berg natürlich gefreut.
5.000 oder 2.000.
Genau, war, ich noch, ne? Genau, 5.000 oder 2.000 ja. US-Dollar. Klar, das war jetzt ein Rennen, was da auf jeden Fall kein Selbstvertrauen gibt. Auch nicht unbedingt das widerspiegelt wahrscheinlich, wo seine Leistungsfähigkeit ist. Und da muss man natürlich fragen, wie lange der Körper da wirklich noch irgendwie ja, mit zu kämpfen hat, wie lange er braucht, sich zu erholen. Ja. Mental, glaube ich, geht es bei Lionel Sanders. Also es ist natürlich so, dass er da erstmal denkt, so okay, ja. Mist, aber gut, wenn er da...
Der findet schon genug Gründe, an irgendwas anderem sich wieder hochzuziehen und was er sich wieder vornehmen kann und so weiter.
Absolut.
Aber doch schon auch ein Stück weit überraschend, finde ich. Wobei man natürlich auch echt wirklich sagen muss, dass dieses Feld so homogen war, dass es, wie auch Sebastian Kienle im Vorfeld gesagt hat, es keinen echten Favoriten geben kann. Also wenn da einer dabei gewesen wäre, der gesagt hätte, ich bin hier heute Favorit und wenn ich nicht gewinne, dann bin ich enttäuscht, dann würde es schon sehr, sehr großes Selbstbewusstsein bedeuten.
Ich finde, wenn wir da eben von Anfang an gehen, das hat man schon beim Schwimmen gesehen. Also dass das Feld, natürlich gab es mit Sam Laidlaw und Aaron Royal, zwei, die da schon so ein bisschen das Tempo vorgegeben haben, aber wenn man da so dieses Gesamtfeld betrachtet hat, auch wie es Richtung der ersten Runde eben zum Ausstieg kam, war das viel enger zusammen als bei den Frauen. Da war es dann natürlich so Richtung des ersten Ausstiegs beziehungsweise Richtung des Landgangs schon zu sehen. Aufgrund des ja, sehr steilen Kletterns ja. Da auf den Steg hat sich so ein kleiner Stau gebildet. Das so, dass man da so
schnell geschwommen, aber dann nicht aus dem Wasser gekommen.
Ja, ja, genau. Also das war wirklich so, dass da die Abstände eher dann sich ein bisschen aufgegangen sind wegen Ausstieg. Aber da hat man ja gesehen, ich glaube bis Platz 20 hatte ich geschrieben, war das schon dann in der zweiten Gruppe oder sogar bis Platz 25, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber da war es schon so, dass der wirklich sehr eng zusammen war und da eine sehr große, auch homogene Gruppe dann auf die Radstrecke gegangen ist.
Ja, absolut. Also das also jetzt einer der starken Schwimmer im Feld, Florian Angert, ist jetzt, wenn man dann nur auf die Platzierungen guckt, der ist 14. geworden beim Schwimmen, ne? Also 14. beste Zeit. Das bedeutet aber nur 20 Sekunden hinter Aaron Royal, der die schnellste Zeit hat. Na, das ist schon eine Spanne. Die platzierungsmäßig, da sind halt viele Leute dann davor, aber ja, im Endeffekt kein Problem.
Nee, genau. Ja. Also das hat man auch in der Wechselzone gesehen, da wurde es dann direkt voll. Und auch da, eben, wenn du sagst, Florian Angert als 14. aus dem Wasser, Mika Not, der eben auch nach seiner wirklich langen Verletzungspause, der hat ja eigentlich als letztes die Challenge Gran Canaria mitgemacht und gewonnen, war das sein erstes Rennen. Der hatte ja eine Wildcard bekommen in dem Sinne von der PDO, um dort zu starten. Und der ist eben auch mit vorne ausgestiegen als 12. Und wer auch noch auf jeden Fall mit da vorne war, war eben Jan Strattmann. Also von 5 Deutschen sind eben 4 Deutsche da in der ersten Gruppe mit rausgestiegen. Und dann in der zweiten Gruppe war eben Frederik Funk mit dabei und etwas weiter hinten noch Sebastian Kienle.
Ja.
Und ja, dann ging es auf die Radstrecke.
Genau, und dann begann das, was man, glaube ich, als die, ja, wie soll man sagen, kann man sagen, die Sam Long Show, auf jeden Fall die Show der Überbiker, begann dann auf 2 Ebenen. Ganz vorne machte der eine Überbiker, Florian Angert, das, was er sehr, sehr gut kann, sich an die Spitze setzen und dann zu sagen, mir ist eigentlich jetzt relativ egal, was ihr alle macht, auf taktische Spielchen habe ich überhaupt gar keinen Bock, ich fahre hier meinen Stiefel. Und der Stiefel war so, dass er wirklich an der Spitze wahnsinnig gut gefahren ist.
Ja, war. Also Sam Laidlaw war anfangs an der Spitze, hat sich zusammen mit Angert abgesetzt. Angert wirkte so, okay, ich lasse mir mal 3 Runden Zeit und lege mir den einmal so ein bisschen zurecht.
Ganz genau.
Und irgendwann hatte man dann so den Eindruck, okay, man, also mach, was du willst, Sam, aber ich weiß, was ich treten kann. Ich weiß ganz genau, was ich heute leisten kann und das mache ich jetzt. Und dann ist er ja auch wirklich da eigentlich komplett von Laidlaw weggeflogen. Also das war, Laidlaw war dann schnell von den anderen mit aufgenommen und Florian Angert ist dann da komplett alleine an der Spitze, hat er seine Runden gedreht. Währenddessen hat man so im Ticker gut verfolgen können, wie Magnus Ditlev und Sam Long sich eben komplett von hinten nach vorne arbeiten. Sam Long ja nur als 33. aus dem Wasser, auch nochmal gut 1,5 Minuten hinter Magnus Ditlev. Also der hat erstmal komplett alleine die Lücke auf Ditlev zugezogen und dann hat Ditlev da so einen bunten Anzug neben sich gesehen. So
und dann hat er gesagt, okay, das ist meiner.
Das ist meiner, den Zug nehme ich mit.
Wohl dem, der das kann. Der in der Situation in der Lage ist, dann so ein Tempo mitzugehen.
Gut, aber ich glaube, Magnus Ditlev weiß, dass er das kann.
Ja, ja, eben, aber genau. Das ist eine unfassbare Waffe, die der da an Bord hat.
Ja, der hat Waffen an Bord, mit denen können nur wenige spielen. Ja, und dann haben die beiden sich eigentlich aufgemacht, da sich komplett durchs Feld zu pflügen. Nach einer Weile hatten sie Colin Chartier dann noch mit an Bord und es war aber so, dass der Abstand zu Florian Angert nicht wirklich kleiner wurde. Also der hat da seine Runden weitergedreht, ist wirklich richtig stabil gefahren und irgendwann waren dann halt Long, Ditlev, Chartier da vorne auf Plätzen 2, 3, 4. Hatten, genau, auf den Plätzen 2, 3, 4, Sam Laidlaw hatten sie sich dann auch noch geschnappt.
Ja.
Wo ich erst gedacht habe, okay, das ist Laidlaws Ende, der wird noch weiter nach hinten durchgereicht.
Ja, wir können die Namen ja alle gleich nochmal durchdiskutieren, nochmal, ne, habe ich, ja.
Oder? Also hätte ja, ich, ja. Also ich hatte so den Eindruck, okay, Laidlaw fährt anfangs vorne, dann zieht Angert weg, so der erste Bruch im Mental Game zwischen den Athleten. Und dann hatte ich so den Eindruck, okay, jetzt kommen noch Long, Ditlev, Chartier, okay, jetzt ist er gebrochen,
ja.
So wirkt es.
Absolut und vor allen Dingen, das also auch nach dem Laufen oder beim Laufen ja auch, der hätte ja diese Gefahr bestanden, ne? Dass man sagt, okay, ich war eigentlich gut im Spiel, irgendwann muss ich sehen, Sieg und Podiumschancen sind eigentlich dahin, das kann dann auch in ganz böse enden. Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass er dann zeigt, dass er sich dann auch durchbeißen kann. Und es ist ein sehr, sehr, sehr respektables Ergebnis und eigentlich so die Äußerung dessen, was er halt eben auch kann. Er hat zwar eine große Klappe, aber er hat halt aber auch die Qualität, den Willen, sich auch durchzubeißen, so, ne, an solchen Tagen.
Nachdem Long an ihm vorbei war, hat er wahrscheinlich auch schon gleich wieder den Collins-Cup im Kopf. Ja. So, dass da vielleicht auch so ja. in die Richtung so war, okay, ich muss es dem Amerikaner zeigen, dass ich da auf jeden Fall dranbleiben kann.
Aber Platz 4 ist natürlich immer ärgerlich, wenn du am Podium vorbeischrappst, aber insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung ja in diesem Feld.
Genau, also hat er ja auch so geäußert. Ganz lustig fand ich dann in seinem Instagram-Post oder in seiner Story, wie er dann da während der Siegerehrung das Video gedreht hat und meinte, ja, die feiern jetzt nicht mich, sondern für das Podium, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Rennen. Nee, war schon ganz lustig. Genau, aber dann, also da vorne eben Ang hat seine eigene Pace gefahren und wenn du dir anguckst, der ist auch komplett alleine gefahren, in dem Sinne dann ab der dritten Runde zweitschnellste Radzeit. Ja. Nur Sam Long fährt schneller. Magnus Detlef vielleicht in dem Sinne mit der drittschnellsten Radzeit, weil er sich da doch so ein bisschen ja nicht ausgeruht hat, aber vielleicht auf diesen Zug Long gewartet hat.
Genau, er musste halt dieses Loch, was Long zufahren musste, das konnte er sich sparen so. Er war, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er das sieht, aber das Schwimmen war jetzt für Magnus Detlef, glaube ich, in Ordnung, aber jetzt auch nicht herausragend für ihn. Er war da irgendwo im Mittelfeld. Aber das haben wir ja vorhin schon angedeutet, der hat eben quasi diese Möglichkeiten, im Prinzip auf alles zu reagieren auf der Radstrecke. Da ist niemand im Feld, den er wegfahren lassen muss. Er kann sich überlegen, okay, was bringt mir das jetzt, wenn ich alleine eine Attacke fahre? Da kommt noch jemand. Man kann das vielleicht auch ganz kontrastgut auch einsehen, vielleicht auf dem Kurs, dass er dann sagt, okay, die andere Granate kommt, dann machen wir doch gemeinsame Sache und fahren gemeinsam nach vorne. Also der kann reagieren auf sowas so, ne? Das ist ein unfassbarer Vorteil.
Der hat alle Möglichkeiten, genau, wie du sagst. Also wie in Rot, entweder springt er die Lücke alleine zu, weil er weiß, hinter ihm ist keiner mehr, oder es wird mal noch kurz gewartet und dann kann man da gemeinsame Sachen machen.
Clever. Einfach clever reagiert, letztendlich.
Taktisch richtig gut gefahren. Also, und da muss man ja auch erstmal reagieren. Der Kurs hat sich natürlich angeboten, wie du sagst. Man sieht bei den Wendepunkten, wie weit sind die weg, wie hat sich das Feld hinter mir eventuell verschoben. Aber da eben taktisch auch so drauf zu reagieren. Er hatte ja auch währenddessen, hat man ab und an mal gesehen, von außen die Zurufe, wie da die Abstände und Platzierungen sind. War richtig interessant zu sehen.
Ja, und dann eben Sam Long, ne? Macht ein Rennen, wo ich finde, das ist das einzige, also wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen, aber die einzige Chance für ihn, um den Sieg holen zu können. Nur so geht es für ihn. Also abwarten wäre nicht gegangen. Und ich finde da gebührt ihm auch großen Respekt, auch für die Show, die das ja für den Zuschauer bietet. Einfach diesen Versuch zu wagen, zu sagen, okay, von hinten, ich habe jetzt eine Aufgabe, ich muss ganz nach vorne und dann muss ich gucken, für was es reicht.
Es war eigentlich, am Radfahren war es so eine Fly-and-Die-Taktik, also all or nothing so ungefähr, war richtig gut zu sehen und einer der wenigen Athleten, die eigentlich aufs Rad gesprungen sind, gut, Florian Angert mal noch weggenommen, aber einer der wenigen Athleten wirklich, die aufs Rad gesprungen sind und direkt ihre Werte, glaube ich, hatten. Also wenn man sich da so die Posts auch anguckt, sagen viele, ich irgendwie musste ich da Richtung Ironman Pace gehen und habe gestruggelt hier und da. Und er ist ja wirklich aufs Rad irgendwie Hammer runter und gib ihm.
Ich finde halt interessanterweise eben dann auch zu sehen, aber dass das eben keine Harakiri-Taktik ist, wo man sagt irgendwie so, ja, du explodierst ja gleich, sondern ja, eben nicht, es hat jetzt nicht zum Sieg gereicht, aber er ist auch nicht explodiert.
Nee, er ist nicht explodiert. Ja. Also der hat ja noch die 8 schnellste Laufzeit. Colin Chartier mal so ein bisschen beiseite, der hatte da einfach noch mal einen wesentlich besseren Schritt drauf. Und da muss man sagen, ich fand, als es in die Wechselzone ging, leider hat man es nicht so gut von den Kameras eingefangen, aber der Wechsel, die hatten ja dann einmal die Wechselzeiten angezeigt. Ja. Ich meine, Sam Long hatte die mit Abstand allerschnellste Wechselzeit. Das war ja eigentlich schon fast ein Kurzdistanzwechsel,
keine
den er
Sorgen,
gemacht hat.
Da kriege ich, da zieht sich mir immer schon alles zusammen, wenn ich das sehe, aber gut. Ja.
Gut, es sind nur 18 Kilometer.
Ja, trotzdem.
Ein Joe Skipper hat beim Sub-7 Project ohne Socken für den Marathon gemacht. Demnach sahen die Schuhe dann auch aus am Ende. Aber 37 Sekunden hat er gebraucht für den Wechsel und hat damit ja einfach schon eine Lücke, glaube ich, von 20 Sekunden auf Magnus Ditlev aufgerissen.
Ja.
Nur durch den Wechsel. Die sind zusammen in die Wechselzone gegangen. Also das war schon, und zu Florian Angert hat er ja, glaube ich, dann damit auch die Lücke von dem Radfahren, so was die ganze Zeit so im Bereich von einer Minute war, hat er dann in dem Sinne auch komplett einfach mal um ein Drittel geschlossen. Also das war extrem, nur durch die Wechselzeit.
Ja, also und wie gesagt, dann eben alles reingelegt, sich an die Spitze irgendwann gesetzt und ein Rennen nach meinem Geschmack abgeliefert, definitiv.
Also ich fand, dass ab dem Wechsel war es dann eigentlich wirklich ein richtig spannendes Rennen.
Ja.
Und hat richtig Spaß gemacht, fand ich, zuzugucken, weil so viel Dynamik war. Es war nicht nur irgendwie Kampf 1 und 2 oder 2 und 3, so dass ein Ding sicher war, sondern
war gar nichts sicher.
Genau, da war gar nichts sicher. Am Anfang hat man noch gehofft, okay, wie gut schafft es Florian Angert da wirklich vorne mitzulaufen oder dran zu bleiben. Dann war ja der Führungswechsel relativ schnell da und so diese Dynamik dann zu sehen, immer mit diesen 10, 20 Sekunden Abständen, 15 und auch wenn man so immer die Bilder gesehen hat, die Fernsehbilder, wenn von vorne gefilmt wurde, zum Beispiel am Kanal, wo du gesagt hast, so wenn man dann immer den den Verfolger um die Ecke biegen sehen hat.
Den Fuß dann am Ende nur, ne? Und dann konnte man schon die Füße sehen.
Genau.
Und so,
ja, das war, fand ich schon richtig cool, also da war richtig Spannung drin und ja, so wie Colin Chartier dann gelaufen ist, so der, also ich meine, eigentlich war es halt schon ziemlich cool, dass du da drei Athleten dann vorne hattest, die auch so mit Chartier so klein, im Gegensatz zu den beiden, wesentlich kleiner, ziemlich ein Chacato-Schritt, den er da runtergehämmert hat.
Ich habe gedacht, der wird immer schneller. Ja, also die Schrittfrequenz wurde auch immer höher, habe ich so den Eindruck gehabt.
Genau.
Und das war Wahnsinn, wie der da rangeflogen ist. Du hast es, glaube ich, so geschrieben, du hast gesagt, dass es eine Überraschung war. Ich bin da komplett bei dir, auch wenn irgendwie in den Kommentaren hieß, also, nein, wirklich eine Überraschung ist das nicht. Da muss ich wirklich echt entschieden widersprechen. Also natürlich weiß man, dass Colin Chartier ein fantastischer Läufer ist. Und natürlich weiß man, dass der fantastische Ergebnisse schon abgeliefert hat. Aber ich sag mal so, richtig überragend ist das Jahr dieses Jahr für ihn auch nicht gestartet mit Platz 5 in Südafrika und bei den Canadian Open war er 11. Das ist also jetzt, das ist solide, sage ich jetzt mal. Es hört sich jetzt so krass an, aber letztendlich richtig, richtig gut war es dann letztendlich beim Ironman Mont-Tremblant und der ist aber erst noch gar nicht so lange her. Und dann eben jetzt aber zu sagen, irgendwie so, dass man in diesem Feld, also Hut ab, wer da gesagt hat, Colin Chartier ist der, auf den ich meine Kohle setze. Also da würde ich sagen, für mich war das überraschend und für mich und für ihn ja auch. Er hat das Rennen seines Lebens gemacht, sagt er. Und ich meine, das spricht, glaube ich, schon Bände.
Fand ich auch. Also gerade wenn man, natürlich hat er den Ironman Mont-Tremblant gewonnen, knapp einen Monat oder drei Wochen, ja knapp einen Monat, glaube ich, vorher, vor den US Open. Aber gerade mit dem Rennen in Kanada, in Edmonton, wo er 11. geworden ist. Und gut, es waren mit Gustav Iden und Christian Blumenfeld auch noch zwei ganz andere Starke mit dabei. Aber
ja, aber die hättest du auch hier mit einsortieren müssen. Das wäre ja auch kein Selbstläufer geworden.
Genau, da geht man ja auch nicht davon aus, dass sie in dem Feld auch direkt auf Platz 1 und 2 sind. Von daher, genau, für mich, wie du sagst, war es auch eine Überraschung. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass er da vielleicht unter die Top 10 kommt, ja, aber dass er da so um den Sieg mitläuft.
Er war einer der Kandidaten, klar, aber genau. Eben und vor allen Dingen auch wie. Und das fand ich dann aber auch noch, wenn du gesagt hast, irgendwie dieses Hin und Her der Dreien, ne, die dann immer, auch da habe ich immer noch gedacht, so, als Sam Long dann eingeholt war und Colin Chartier dann vorne weg war, habe ich aber irgendwie immer noch gedacht, ja, das ist gut, dass er da dran trotzdem nicht das jetzt reißen lässt, so nach dem Motto, jetzt ist es weg und ich sichere jetzt irgendwie nach Platz 3 ab oder so, keine Ahnung, sondern ich versuche jetzt dran zu bleiben, weil wer weiß, ob der das ins Ziel bringt. Vielleicht hat der sich ja auch übernommen und ich bin dann der Nächste, der davon profitieren kann.
Ja, ich fand auch so diesen Moment eigentlich ziemlich cool. Colin Chartier kommt immer näher, man sieht es so in der Kameraaufnahme und dann ist so dieser Punkt, die 90-Grad-Kurve. Chartier ist schon irgendwie auf knapp 5 bis 8 Sekunden rangelaufen, aber so nach der 90-Grad-Kurve hat er erstmal wieder einen kleinen Vorsprung. Aber so dieser Moment, oh, sie machen diese 90-Grad-Kurve, gucken sich eigentlich in die Augen und Sam Long weiß, okay, der muss jetzt gleich dran sein. Und dann habe ich erst gedacht, okay, schafft Chartier das wirklich so an ihm vorbeizulaufen oder gelingt es Sam Long wie beim Collins Cup dann erstmal mit Long,
mitzugehen.
Mitzugehen, wie eben mit Sanders beim Collins Cup. Gut, Chartier hatte da schon nochmal ein paar mehr Körner im Kescher, aber genau, wie du gesagt hast, Long ist auf dem Tempo drauf geblieben und dann denkt man so, okay, Platz 1, 2 und 3 ist jetzt safe und dann siehst du auf einmal von hinten kommt der lange Däne an und schließt da die Lücke auf Sam Long. Da muss man ja auch sagen, der läuft eigentlich ab der Wechselzone die ganze Zeit im ähnlichen Abstand, plus minus ein paar Sekunden. So den Abstand, den Long sich geholt hat, kam nur vom Wechsel. Der kam nur vom Wechsel und der wusste ganz genau, okay, das habe ich irgendwie an Bord, kann ich über die 18 Kilometer leisten. Und wie er gesagt hat, er hat ja so ein sukzessive gesteigertes Rennen gemacht, also dass er so ein bisschen verhaltener losgelegt hat und dann immer schneller wurde. Sieht man dann auch in der Laufzeit, ein Ticken schneller als die von Sam Long. Und das sind dann so die knapp 20, 25 Sekunden, die er da eben am Ende an ihm vorbeigegangen ist.
Ja. Auch super Rennen von Magnus Ditlev, der natürlich dann auch ja gesehen hat, okay, gegen Colin Chartier ist heute nichts zu unternehmen, aber dann geduldig zu bleiben, ne, und dann nicht irgendwie Harakiri zu sagen, sondern sich quasi auch so diese Streckenlänge zurechtlegen, um dann zu sehen, okay, wenn es dann jetzt noch nach vorne geht, dann jetzt. Ich habe so ein bisschen so, ich meine, er ist ja so dieser ruhige Typ und so. Das ist wie so ein lautloser Killer, wie so eine Katze, die dann irgendwie letztendlich dann zupackt, wenn wirklich der richtige Moment ist und nicht irgendwie Harakiri und ich überhole den und werde dann wieder überholt und breche dann nochmal ein und so, sondern wirklich zu sehen, irgendwie so Stück für Stück bis zum Ziel, so viel Platz habe ich noch und dann gehe ich vorbei und dann ist das Ding eingetütet. Also das sehr, sehr cleveres, sehr, sehr geduldiges Rennen.
Taktisch, also wie du sagst, eben vom Radfahren bis über die Laufstrecke, taktisch super gemacht, holt sich in dem Sinne Sam Long, um nach vorne zu kommen, weiß, was er auf der Laufstrecke hat, legt sich in dem Sinne Sam Long mit einem gekonnten Sprung quasi hin, um dann zuzumachen. Da fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die Kamera nicht drauf geblieben ist. Natürlich so den Zieleinlauf von Chartier dann, aber nachdem er im Ziel war, hätte ich das gerne irgendwie gesehen, so den Überholvorgang oder so. Es war ja dann so, okay, ich glaube, es kam sogar noch Werbung oder so dazwischen. Irgendwie so, es war auf jeden Fall so, wo ich gedacht habe, so, boah, schade, ich hätte es gern noch ein bisschen detaillierter gesehen. Aber also das war schon richtig, richtig gut gemacht.
Großes Kino, genau, über Platz 4, über Sam Laidlaw haben wir gesprochen. Lass uns noch mal ein paar Namen, würde ich gerne noch mal in den Raum werfen. Einen noch mal, um das auch noch mal rund zu machen. Florian Angert wird Fünfter am Ende, nachdem er, wir haben drüber gesprochen, fantastische Leistung auf dem Rad gezeigt hat und dann auch beim Laufen genau das gemacht hat, was an diesem Tag richtig war. Keine Harakiri-Aktion. Ich habe bei Florian Angert immer so das Gefühl, der ist so der Realist und der Vernünftige in einem Haufen von Verrückten und Draufgängern, die irgendwie auch alles riskieren oder so, ne? Und er aber wirklich genau mit seiner Linie das zu machen, was der Plan ist und was vernünftig ist, dahin zu kommen, wo er auch steht. Und das ist dann halt Top 5 in so einem Wahnsinnsfeld.
Vielleicht weiß er zu sehr, was er kann. Also so in dem Sinne, ne? Also dass er genau, also wirklich überall genau weiß, was er machen muss, was heute drin ist. Aber eben beim Laufen auch, der geht als Erster auf die Laufstrecke, wird gleich von 3 Leuten überholt, dann kommt der Vierte mit Laidlaw.
Ja, und da hat er vielleicht auch beim Wechsel vielleicht ein bisschen noch was liegen lassen, das wäre durchaus auch noch schneller gegangen, sage ich mal so, aber insgesamt.
Aber ja, hat alles zusammen und ohne dann irgendwie groß wegzuplatzen, hat er genau seinen Fahrplan, läuft das Ding auf Platz 5 im mega starken Feld.
Ja.
Der ist
vor allen Dingen auch in der Distanz, wo er jetzt ja auch ganz klar die Augen auf Hawaii gerichtet hat. Das fand ich, und auch er hat es ja gesagt, er war super zufrieden mit dem Tag und vor allen Dingen glücklich mit der Art, wie er geraced ist, sage ich jetzt mal, Übersetzung auf Deutsch. Das trifft es komplett auf den Kopf, die Art, wie er das Rennen gemacht hat, denn das ist genau das, was ihm auch auf Hawaii wirklich gute Chancen auch eröffnet, in diese Regionen vorzustoßen. Gutes Schwimmen, gut mit aus dem Wasser kommen, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als hier, aber das haben wir ja schon gesagt, Platzierung hört sich schlechter an, als es dann letztendlich war, denn er war ja vorne mit dabei. Das auch auf Hawaii, dann ein sehr, sehr gutes Radfahren abzuliefern, eigentlich im Prinzip genau wie in St. George. Vorne mit reinzukommen, wo die Musik spielt und dann eben auch die Entscheidung zu treffen, ne? Was ist jetzt? Kann ich vorne hier rausfahren? Muss ich vielleicht rausfahren? Wenn es mein Stiefel ist, ne, wenn, das war ja auch, was er in St. George gesagt hat, wenn ihn das hinten genauso viel Watt kostet, da irgendwie da zu reagieren, dann fahre ich lieber vorne,
ja,
ne, und mach das. Vielleicht sehen wir das auf Hawaii und dann müssen wir gucken, für was es reicht.
Ich wollte genau so, wie du sagen, da drauf eingehen. Ich glaube, das wird genau so kommen. Also der schwimmt vorne mit und wie auch hier, der hat ja, jetzt waren es hier keine großen Abstände, aber der hat ja wirklich ziemlich schnell diesen Sprung nach vorne geschafft, den Abstand, den er da nach dem Schwimmen hatte, hat diesen Sprung direkt gemacht, sich mit an die Spitze gesetzt. Irgendwann hat er gesagt, okay, laid low, ist mir, mach was du willst, ich fahre hier erstmal weg.
Ja.
Und ich will meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, so fährt er genau auch auf Hawaii.
Ich glaube, also, das ist genau der Plan.
Genau. Ja. Und dann mal gucken. Also, ich glaube, wenn er wieder unter die Top 5 kommt, eventuell sogar einen Ticken weiter vorne, könnte ich mir vorstellen, ist das genau ein Rennen wie gemacht für ihn.
Ja. Ja. Das nehme ich genauso mit. Einnahmen, den ich hier noch habe, ich weiß nicht, wie oft wir schon darüber gesprochen haben, aber Peter Hemerick ist so ein bisschen in den Fernsehbildern für mich auch überhaupt so unter ferner Liefen irgendwo an eingetrudelt und ich war dann tatsächlich echt überrascht, so ich gesagt habe, so, wow, okay, wie schnell ist der denn gelaufen, dass der noch hier noch eine Rolle spielt und am Ende Achter wird? Kann ich dir sagen, wie schnell er gelaufen ist? 1:11, die drittschnellste Laufzeit. Das war wieder der alte Peter Hemerick auf der Laufstrecke, auch wenn das, was davor in den ersten beiden Disziplinen nicht ganz so gut gelaufen ist, aber dass er diesen Lauf wieder drin hat, der ihn da noch so weit nach vorne spülen kann, das wird für ihn so Richtung für das Feintuning, Richtung Kona, denke ich, schon nochmal einen schönen Schub fürs Selbstbewusstsein geben.
Wobei er, finde ich, da ist auch die Platzierung beim Schwimmen wieder so ein bisschen schlechter dargestellt. Also er hat in dem Sinne so die dritte Gruppe gehabt. So ja. Die Gruppe mit Angert war weg und dann war er mit dran. Fand ich ganz in Ordnung. Radfahren eher in dem Sinne so ein bisschen schlechter, wenn man die drei Disziplinen so mit einschätzt, hätte ich jetzt gesagt, war so Radfahren eigentlich so die Schwächste in dem
Sinne. Ja, und auch mit Luft nach oben. Ich meine, er ist ja schon, er war gerade auf solchen Distanzen, war er ja Siegkandidat schon.
Ja,
ne?
Ja.
Und das war dann halt weg durch Verletzungen und so weiter. Aber ich finde für mich halt immer, der ihn dann schon oft, ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon zu Favoriten gezählt habe, und dann hat es nicht geklappt,
ja,
weil einfach Dinge nicht gepasst haben. Aber ich finde, aber so eine Laufleistung ist definitiv ein Ausrufezeichen, auch für die Langdistanz.
Genau, wenn er die zusammen hat, könnte es Richtung Top 10 gehen, denke ich mal. Also das auf jeden Fall. Ja, noch ein anderer Name, Mika Not.
Genau, wir müssen über die Deutschen sprechen.
Auf jeden Fall noch über die Deutschen sprechen.
Ja.
Mika Not, wenn man ihn jetzt nimmt, finde ich, der hat natürlich auf Gran Canaria den super Rennen abgeliefert, auch nicht unbedingt gegen irgendwelche No-Name-Athleten, hatte da alles beisammen und dann hatte man ja eigentlich erwartet, der startet jetzt wieder so in die Saison, wie er eigentlich letztes Jahr aufgehört hat und dieses Jahr reingekommen ist.
Ja.
Hat dann die Verletzung beziehungsweise so die Anzeichen davon, macht mit den jungen Jahren eine komplett weise Entscheidung und sagt, okay, ich habe noch ganz viel vor mir. Oder was heißt weise Entscheidung? Ist die weise Entscheidung aber wahrscheinlich so eine richtig, richtig
schwierige Entscheidung,
auch richtig schwer zu akzeptieren. Nimmt sich aber komplett die Zeit, bekommt die Wildcard und in so einem krassen Feld wird er hier Neunter.
Ja.
Nach seinem mit seinem ersten Rennen eigentlich nach der Verletzung.
Ja.
Also das ist wirklich Hochachtung, weil wenn man anguckt, wer dann so dahinter kommt, da sind ja auch noch Namen dabei, die sich jetzt nicht eben unter den ersten
acht. Echt, weil ich wirklich,
Also wenn man sich eben anguckt, ne, also Daniel Weckegaard zählt ja auch mit dazu, wo man gedacht hat, okay, der könnte da vorne eventuell noch ein größeres Wörtchen mitreden.
Du kannst jetzt alle, die nicht in die Top 50 gekommen sind, quasi aufzählen und sagen, warum es bei denen heute nicht geklappt hat. Das ist gerade, das ist das wahnsinnige Feld gewesen. Ne?
Genau, also eben, also Pablo da Peña, González, Daniel Weckegaard direkt hintereinander. Jason West, muss man sagen, hätte ich gedacht, dass es ein bisschen weiter nach vorne geht.
Ich auch, aber nur, weil es in den ersten beiden Disziplinen, der beim Laufen ist ja völlig durchgedreht.
Ja, das kann man so sagen.
Schnellste Laufzeit, vollkommen durchgedreht.
Also die Laufzeit, wenn man sich überlegt, 58, 54 bei den Bedingungen, das ist wirklich richtig, richtig durchgedreht. Aber da hätte ich auch gedacht, Fahrradfahren hat er da irgendwie nicht den Stiefel bekommen, den er hätte bekommen müssen.
Ja.
Ein bisschen schade dafür, dass es so das Höhepunktrennen für ihn in diesem Jahr war.
War auch so einer meiner Mitfavoriten. Deswegen
Genau.
Bin ich persönlich hier
enttäuscht. Also,
genau. Leider aber nochmal zurück zu Mika Not. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, irgendwie habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt, weil er tatsächlich wirklich mitten wieder dahin zurück ist, so aus dem Stand da rein. Denn das würde ich sehen, so Top 10 in so einem Feld ist Weltklasse. Und man weiß ja, dass er noch mehr im Tank hat. Ne, der kann noch schneller laufen, der kann auch beim Radfahren hat er noch Potenzial und ich weiß noch, nach der letzten 73 WM hat er sich ja selber so geäußert, dass er gesagt hat, das war noch eine Nummer zu groß für ihn, zu unübersichtlich, zu sehen, mit wem muss ich mit, was für Entscheidungen muss ich treffen und so weiter, dass er jetzt in so einem Feld als Comeback-Rennen direkt so wieder einsteigen kann, mit noch mehr im Tank, das macht jetzt auch hinsichtlich der anstehenden 73 WM richtig Laune, finde ich. Also gerade so aus deutscher Sicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon zu weit vorgegriffen, aber ich finde, wenn man sich ihn anguckt, dann sehe ich da das Potenzial, auch der nächste deutsche Superstar zu werden. Also wirklich, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, irgendwie schon so die Latte so hoch zu hängen, aber vom Typ her, von den Waffen, die der mitbringt, einfach von den Fähigkeiten. Ich hoffe, dass er einfach insgesamt, aber danach sieht es ja aus, einfach auch gut beraten ist, diese Karriere behutsam aufzubauen, die dann noch auf ihn warten kann. Aber das Potenzial ist tierisch hoch.
Das Potenzial ist riesenhoch. Also, was er auf jeden Fall auch schon mitbringt, ist ja einfach eine richtig starke Schwimmleistung. Komplett mit im Feld mitgeschwommen, gut drin geblieben. Und wie du sagst, wenn man sich den Lauf auf Gran Canaria anguckt, da war, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel in dem Sinne, wo er noch mehr abgefeuert hat. Aber wenn man sich das jetzt hier eben anguckt, ganz, ganz stabiles Rennen ohne irgendeine Schwäche im Gesamtfeld und damit schiebt er sich hier eben auf den 9. Platz vor. Und wie du sagst, ich meine, der hat jetzt noch die 73 WM vor der Brust. Das sind jetzt noch irgendwie 5 Wochen, glaube ich, so grob, 5 oder 6 Wochen. Einer, mit dem man da auf jeden Fall auch in den Top 10 definitiv rechnen kann.
Ja.
Und wenn das so läuft, dann gebe ich dir da recht mit dem
vor allen Dingen
immer Rising auch Star.
Ja, ich meine, der ist 22.
Ja, das ist.
Also, das ist wirklich irre.
Ja.
Ja. Also, das fand ich sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Einer, der jetzt im Nachhinein gesagt hat, er wäre gerne wieder 22, Sebastian Kienle, weil das hat er deswegen gesagt, weil er gesagt hat, dass alles, dieses ganze Umfeld, was jetzt so geboten wird und der Spaß, den die da haben und alles, was im Vorfeld war vor den Rennen, das hätte er ja gerne quasi zu Beginn seiner Karriere gehabt, die jetzt dem Ende entgegengeht, aber über das Rennen müssen wir uns nochmal im Detail unterhalten, denn ich finde, dass ich das vielleicht für den einen oder anderen komisch anhören mag bei der Platzierung und dem Namen Sebastian Kienle, das ist ein 16. Platz, würde ich sagen, er trotzdem mit dem, was am Ende dabei rausgekommen ist und im Hinblick auf Hawaii, das war jetzt ein sehr, sehr langer Satz, kann er sehr zufrieden sein.
Finde ich auch. Absolut der richtige Weg. Das ist im Gegensatz zu Sanders, kann der da, glaube ich, mit so breiter Brust nach Hawaii fliegen und da sich ja, in der Sicherheit wiegen, dass er, glaube ich, aktuell alles am richtigen Platz hat, auch wenn die Platzierung jetzt eventuell so ein bisschen schlechter aussieht. Schwimmen, ja, ich glaube, dass er da in den...
War nix, hat er auch gesagt, also genau, überhitzt.
Überhitzt.
Musste rausnehmen.
Genau, der hatte einfach ziemlich einen Struggle in den ersten beiden Disziplinen mit der Hitze, dass er da nicht klar kam, seinen Körper nicht so runterkühlen konnte.
Und auf und ab, ne? Genau. Also beim Schwimmen erst gut dabei gewesen, dann nicht. Beim Radfahren erst super Aufholjagd, dann hart dafür bezahlt.
Richtig.
Und jetzt kommt das Aber.
Aber beim Laufen... eigentlich auch richtig einen rausgehämmert, muss man sagen.
Ja.
Also das ist komplett in dem Bereich. Ich meine, wenn man sich da anguckt, die sind ja alle, oder was heißt alle, aber bis auf Jason West, wenn man den jetzt wegnimmt, Colin Chartier ist auch noch mit einer Stunde 03 sehr schnell, aber dann Magnus Ditlev mit einer Stunde 52. Dann kommt eben Bradley Wise mit einer Stunde 51. Sebastian Kienle Stunde 56. Dann gibt es noch Matt Hansen mit einer Stunde 42. Das sind ja wirklich. Ja,
was sind alles, das für Kandidaten?
Was sind das für Kandidaten und was sind das für Abstände, wenn man so die Laufzeiten nimmt? Also da muss man sagen, da ist Sebastian Kienle mit seinem Schlusslauf in so einer Liga aktuell unterwegs, dass es einen schon regelrecht Spaß macht, eigentlich Richtung Kona zu gucken und zu wissen, ey, wenn der muss eigentlich beim Radfahren da eigentlich nur einen kleinen Zug kriegen und dann kann er da eine richtig Klappe zumachen.
Er sagt selber, er ist offensichtlich nicht mehr der Überbiker. Er muss ja so einsehen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Fishing for Compliments, können schon aussehen. So. Ich meine aber klar, er ist natürlich, da sind natürlich ganz andere, die auch oder viele andere, die mindestens das Gleiche drauf haben, wenn nicht sogar ein bisschen stärker sind mittlerweile. Aber wenn er diesen Zug bekommt, also wenn er ein Schwimmen hinkriegt, was solide ist für ihn und er dann irgendwo im Umfeld dieser verrückten Radraketen ist, die da in der Lage sind, ganz nach vorne zu fahren und er da dranbleiben kann, dann ist er, glaube ich, mit seinem Lauf jetzt an der Stelle, den er, weiß ich nicht, ob er den schon mal zusammen hatte. Er hatte schon mal eine Phase vor seiner, bevor jetzt die Verletzung ihn auch und vor Corona, wo er sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist. Aber wenn wir das nochmal zurückgucken, er hat bei den Canadian Open die viertschnellste Laufzeit. In Zell am See die drittschnellste Laufzeit. Und immer mit im Hinterkopf haben, wer da noch alles gelaufen ist. Ne? Gustav Iden, Christian Blumenfeld und bei den Canadian Open in Zell am See. Frederik Funk, der ganz, ganz stark war von da und Jan Stratmann. Andere Leute noch, die auch, wo du sagst, die sind super schnell. Da hat er die drittschnellste Laufzeit und jetzt hat er die siebtschnellste, haben wir gerade drüber gesprochen. Platzierung hört sich schlechter an als das, was es letztendlich war. Mit der ganzen Konkurrenz. Fantastische Ausgangsposition, glaube ich, für ihn, für seinen letzten großen Tanz da. Und jetzt mal Neutralität über Bord geworfen. Ich würde ihm das sehr, sehr, sehr wünschen, dass er eben noch beim Laufen noch irgendwie im Spiel ist, dass er da noch eine richtig gute Platzierung noch hinten rausholen kann. Und einfach mit der, und das wird ihm passieren, die Leute werden ihn feiern da an der Strecke, dass ihn das nochmal nach vorne spült. Also wenn da nochmal alles zusammenkommt an einem guten Tag, das ist schon, wäre schon, birgt Potenzial für eine gute Geschichte.
Letztendlich muss er gut schwimmen. Ja. Beim Radfahren kurz warten, dass Sam Long von hinten kommt. Einmal den Mut haben, dass er da ein bisschen mitfährt. Dann kommt Magnus Ditlev, wird auch noch mit einsortiert. Ja. Und dann fahren alle drei zusammen da durch oder über Big Island.
Das Lance Sanders, Cameron Wurf, da sind einige Kandidaten. Also selbst wenn es nicht alle sind, aber es sind einige Kandidaten. Wenn er einen von denen in der Nähe hat und das dann gut aufgeht, dann und sie irgendwann da vorne rankommen und noch nicht alle Streichhölzer abgefackelt haben für den Tag, und dann ist das gut.
Und ich glaube, gegenüber Sam Long, oder nicht ich glaube, aber gegenüber Sam Long hat er einfach noch seine ganze Erfahrung, die er auf Kona da zusammenbringen wird, einen Riesenvorteil gegenüber ihm. Und ich glaube auch, dass Long nicht so stark sein wird über die Langdistanz wie jetzt hier. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also Sam Long, den klammern wir echt einfach nochmal aus. Der muss, der wird in Zukunft die Rolle spielen. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall gut auf Hawaii. Wir müssen nochmal einmal über zwei Namen, zwei Deutsche noch sprechen, muss man tatsächlich sagen. Aber das kann man auch relativ schnell machen. Frederik Funk und Jan Stratmann, glaube ich, können beide das so unterschreiben, dass sie gebrauchten Tag hatten, den man abstreichen kann.
Jan Stratmann auch komplett Probleme gehabt, da hat er auch geschrieben über den ganzen Tag und dann gerade auch beim Laufen damit gestruggelt mit der Hitze. Frederik Funk auch nach der ersten Radrunde überhaupt nicht irgendwelche Wattwerte zusammenbekommen, keinen Druck auf der Pedale gehabt, so hat er es auch gesagt, und hat dann nach der ersten Runde sein Fahrrad abgestellt, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und beide sind ja auch jetzt dann noch bei der Mitteldistanz-Weltmeisterschaft in St. George, also da
genau.
Haben auch beide noch ein Rennen vor der Brust, was vielleicht ein Ticken wichtiger
ja,
ist.
Ja, und vor allen Dingen Jan Strattmann kommt nach einer langen Durststrecke zurück, das darf man nicht vergessen, an einem sehr, sehr schweren Tag. Und bei Frederik Funk, der kommt von einer wirklich guten Strecke, guter Ergebnisse und hat jetzt einen Tag. Und das fand ich interessant, dass er auf Instagram auch dann tatsächlich den Großmeister Sebastian Kienle in dem Fall, der einfach ihm da an Erfahrung natürlich noch einiges voraus hat, zitiert. Und der Sebastian Kienle hat ja damals in seiner Siegerrede 2014 eben diesen Satz gesagt, bewerte dein Leben niemals aufgrund eines schlechten Tages, ne, sondern aufgrund eben eines guten Tages oder der guten Tage. Und finde ich gut, dass er sich das eben jetzt da offensichtlich auch zu Herzen nimmt und sagt irgendwie so, ja, das ist halt manchmal so. Den hake ich jetzt ab und guck lieber auf die letzte Serie, die ich hingelegt habe an guten Rennen und hole mir da die Motivation für das wichtige Rennen, was noch kommt.
Ja. Zwei Athleten vielleicht, auf die man auch noch einmal kurz eingehen kann. Hype Train, Norwegian Hype Train hat nicht funktioniert.
Gar nicht.
Schwimmen vorne mit in der Gruppe gewesen, die da rausgekommen ist. Also da, wo wirklich so ein bisschen die Stimmung abging, aber beide dann überhaupt nicht ins Radfahren gekommen und dann zwei gebrauchte Tage in der Wechselzone abgestellt.
Ja. Habe ich mich tatsächlich dann auch gefragt, so, also Kasper Stornes und Wettle Bergsvik Thorn. Also letztendlich, ja, war das ein Unternehmen, was einfach komplett voll in die Hose gegangen ist, wenn du das so sagst. Also wenn das irgendwie, ich meine, letztendlich ist das ja für die auch aufwendig und da alles, also weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen, ob sie sich sehr, sehr viel mehr vorgestellt haben oder. Ja, wie sie das jetzt einordnen, das muss man im Nachgang, müssen sie das auch für sich beantworten. Aber hätte ich auch gedacht, dass das eine größere Rolle spielt.
Absolut, hätte ich auch gedacht. So hatte ich es auch im Vorbericht geschrieben. Ja. Auch gerade dadurch, dass beide von der Kurzdistanz oder von der Sprintdistanz kommen, war ja schon so ein bisschen davon auszugehen, dass sie auf jeden Fall beim Schwimmen mit dabei sind. Und dann habe ich gedacht, dass sie so ein bisschen mehr da Druck haben oder mithalten können. Sehr gebrauchter Tag, kein Preisgeld mit nach Hause genommen, viel Aufwand gehabt. Also wie das für die beiden dann in den Gesamtsaisonverlauf noch passt, was da kommt, ist natürlich dann so ein bisschen die Frage.
Wer weiß, was die sich noch anhören müssen von den anderen beiden.
gibt aktuell nur Stehplätze in der Hype Train.
Ja. Ja, du, wir können, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Wir könnten noch über alle möglichen, das ist ja das Faszinierende an so einem Feld, dass du wirklich sagen kannst, wenn du da nicht wirklich einen Top-Tag hast, dann bist du aber auch ganz schnell weg vom Fenster. Und ganz viele haben wirklich, wirklich bemerkenswerte Leistungen. Mir hat es großen Spaß gemacht, das zu gucken, so das Drumherum war einfach, finde ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sicherlich noch nicht noch da, wo ich denke immer noch, dass wenn so ein Feld hier irgendwo, also wir werden es dann ja hoffentlich sehen, in Europa stattfindet, vielleicht sogar auch in Deutschland, da wäre mehr los.
Ja, es muss so sein, es muss so sein. Also, ja, im Gegensatz zu Edmonton hat die Umgebung ein bisschen besser gepasst, aber ich weiß nicht, von Zuschauern war da wenig los, wieder Stimmung war ein bisschen besser auf der Laufstrecke, gut, an der Radstrecke war jetzt nicht mega viel los, aber dann, dass dann auch irgendwie Leute mit ihren Einkaufstüten da kurz vor den Radfahrern über die Strecke laufen, ich weiß nicht, da ist auf jeden Fall noch was rauszuholen, finde ich, ist der richtige Weg, auch bei der Übertragung, wenn sie da noch, sag ich mal, noch ein bisschen technischer werden und dem Zuschauer da vielleicht noch mehr Grafiken geben, dass man da so das Feld noch mehr im Überblick hat, aber auch so der Weg dahin, dass es 7 Radrunden sind, ist natürlich für die Athleten vielleicht nicht immer ganz so cool, aber für den Zuschauer ist da dann schon nochmal ein bisschen mehr gerade im Ticker. Also wenn Sie nach Europa kommen, hoffentlich nach Deutschland, auf jeden Fall sich kein Ort aussuchen, den man nicht kennt. Also wenn es in dem Sinne irgendwo in die Nähe von Bratislava geht. Nee,
wollte ich gerade sagen, nicht jetzt, wir wollen niemanden bashen. Da gucken wir dann mal.
Ja, genau. Aber ich glaube auch, wenn es in irgendeine große deutsche Stadt geht, da wird auf jeden Fall wesentlich mehr unterwegs sein. Und da freue ich mich, wenn das so kommt.
Absolut. Lass uns einen Deckel drauf machen auf Dallas. Das wäre jetzt wirklich nochmal vor Hawaii nochmal ein echtes Highlight, finde ich. So, und jetzt geht's ab. Jetzt gucken wir Richtung.
Jetzt sehen wir alle Athleten, genau, jetzt sehen wir alle Athleten schon Richtung Hawaii fliegen.
Absolut.
Viele sind schon da.
Genau. Das Fahrrad von Laura Philipp ist nicht mitgekommen, habe ich schon gesehen.
Oh,
die
nein.
Hat schon betende Hände an die Lufthansa dass sie bitte das ins nächste Flugzeug tun.
Ja.
Bitte, bitte.
Sonst Daniela Rief fühlt sich ja schon länger wohl auf der Insel. Also.
Macht einen fantastischen Eindruck. Brayden Currie haben wir schon drüber gesprochen. Es fliegen viele jetzt.
So ist es.
Ja.
Für uns geht es nächste Woche los.
Ja, wir freuen uns. Und ich möchte nochmal, natürlich, wenn ihr wissen wollt, was ihr wissen müsst über die Ironman Event, dann verfolgt uns bitte auf allen Kanälen, YouTube und hier im Podcast, natürlich auf trimark.de begleiten wir das Ding. Wir drehen jetzt auch durch quasi so und contentmäßig werden wir da einiges rausholen. Und ich möchte natürlich aber hier auch trotzdem nochmal die Chance nutzen, morgen kommt unsere große Vorschau-Ausgabe an den Kiosk, die neue Ausgabe der Triathlon, natürlich mit dem großen Vorschau Teil auf die Ironman WM auf Hawaii. Das große Kona Comeback ist Thema. Da werden wir natürlich mit großen Prognosen nochmal uns überlegen, welche Rennverläufe es sein kann. Und ich sage immer so schön, wer mitreden will in den Hawaii-Nächten und wer einen guten Tipp-Schein ausfüllen will vorher und noch vielleicht noch den einen oder anderen Euro mitnehmen, dem sei diese Ausgabe ans Herz gelegt. Denn da kann man sich auf jeden Fall ein gutes Bild verschaffen. Das ist auf jeden Fall eine der großen Schwerpunkte. Ansonsten ein weiteres großes Thema, was natürlich eine Rolle spielt, ist Power and Pace. Die Saison steht in den Startlöchern, auf allen anderen Kanälen auch schon oft gesagt, aber das ist jetzt der Zeitpunkt, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, dann lautet die Antwort natürlich immer ja. Aber da wird auch nochmal genau erklärt, was bedeutet diese Community, was habe ich davon, das zu machen und wie gestalte ich den Einstieg, der jetzt auch schon demnächst bevorsteht. Nämlich während wir hier jetzt ja natürlich vom Saisonausklang reden, steht für uns alle, für uns Age-Grouper dann die neue Saison natürlich in den Startlöchern. Ob ihr dann im Oktober mit uns anfangt oder im November, das ist mir egal. Hauptsache ihr seid dabei und steigt damit ein bei Power and Pace. Also, die 204 ab morgen am Kiosk. Unbedingt reingucken, unbedingt lesen und alles andere auch verfolgen. So, damit würde ich sagen,
Machen wir dicht,
hauen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in den nächsten Tagen und dann von der Insel.
Ciao.
Auf Wiedersehen. Ciao.